Hallo meine Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Es geht was Glück. Heute sprechen wir über ein so wichtiges und schönes Thema, nämlich um das Thema Beruf oder allgemein Karriere, vielleicht auch mal einen Jobwechsel und vor allem auch die Selbstständigkeit. Denn ich bin seit 3 Jahren selbstständig und ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich beobachte, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die so eine Vision haben, einen Traum haben, aber glauben, dass das nur immer die anderen schaffen oder für andere bestimmt ist. Aber es gibt ja 1000 Gründe, warum das bei ihnen nicht klappen sollte. Und ich möchte euch heute so ein bisschen erzählen, wie es bei mir damals war, wie meine berufliche Laufbahn ein bisschen war. Und auch wenn das jetzt nicht so super deep über Engel ist oder was auch immer, ist es trotzdem sehr, sehr wichtig. Und dieses Mindset zum Beruf, das ist enorm wichtig sogar, weil wisst ihr, wir gehen irgendwann in die Schule, dann beenden wir die Schule und selbst wenn du Mama bist und auch viele Jahre vielleicht zu Hause bist und einfach für deine Kinder sorgst und da bist, was wundervoll ist, aber irgendwann finde ich, das so muss ich ehrlich gestehen, so betrachte ich das Ganze, wenn du dich beruflich nicht verwirklichst, sondern immer nur wegen des Geldes, wegen irgendeinen Job nimmst, dann überträgt sich das auf viele andere Lebensbereiche. Und um es einfach in einem Satz zu sagen, dafür bist du nicht auf die Erde gekommen. Um irgendeinem Job hinterherzulaufen, der dir sowas von keinen Spaß macht, dafür bist du nicht auf diese Erde gekommen. Und ich bin mir so sicher, dass es für jeden Menschen, so wie es halt so beim Partner immer gesagt wird, so für jeden Topf gibt es einen Deckel. Ich bin so fest davon überzeugt, dass es auch beruflich gesehen für jede Person den passenden Job gibt, wo sie sich wirklich so verwirklichen kann. Ist egal, ob du den jetzt schon hast oder den noch gar nicht kennst, aber der existiert, der ist bereits da. Man muss nur vielleicht, entweder vielleicht ist es noch nicht die Zeit oder man darf vielleicht sich ein bisschen umschauen, vielleicht ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, Suche gehen, aber ich bin fest davon überzeugt und ich freue mich richtig doll auf diese Folge heute. Und ich denke, ganz zu Beginn werde ich euch mal, um auch einfach mal, falls hier jetzt ein paar zuhören, die eventuell Make-up-Artist werden möchten, weil das ist ja nach wie vor so mein Hauptberuf, wobei er ja jetzt so 50-50, würde ich sagen, eher in so einen Mindset-Coach übergeht. Also durch meine Make-up- und Mindset-Academy verknüpfe ich ja beides, wichtige Mindset-Themen mit Make-up und deswegen werde ich einfach mal ganz zurückgehen und auch so meine berufliche Laufbahn so ein bisschen, ja, jetzt einfach erklären. Wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, ich glaube aus meiner allerersten Podcast-Folge hatte ich ja bereits erwähnt, dass ich studiert habe. Es war im gesundheitlichen, also medizinischen Bereich. Und um das nur nochmal so in einem Satz so zu sagen, nein, ich fand das eigentlich nie so geil. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich irgendwann für diese medizinische Richtung interessiert, weil ich einfach von meinen Eltern so halt wusste oder beziehungsweise, ja, sie haben einfach immer gesagt, du, mit Kunst kannst du nichts machen, so vergiss es. Eigentlich so, wenn ich das auf den Punkt bringen kann. Und deswegen dachte ich, okay, was wäre denn Plan B? Und dieses Ansehen, Medizin, das hatte so einen Status damals. Deswegen habe ich mich dazu entschieden und in Bremen oder hier umzu gab es so dieses Medizinstudium sowieso nicht. Ich glaube, dafür hatte ich auch gar nicht den Schnitt, aber es ging so in die Richtung. Dachte ich, ja, okay, damit könnte ich leben. Ich habe das Studium begonnen und ich meine, nach fast 3 Jahren habe ich abgebrochen. Um ehrlich zu sein, gar nicht mal, weil das Studium mir so gar nicht gefallen hat. Ich erinnere mich, da waren wunderbare Themen und so schlecht war ich auch eigentlich gar nicht. Aber wenn du irgendwann anfängst zu fehlen, dann wird das Ganze irgendwann schlecht. Und ich fehlte aufgrund meines Zustandes, weil ich halt wirklich zu der Zeit depressiv wurde. Ich war sehr negativ. Ich habe meine Wohnung wochenlang nicht verlassen. Wirklich, Leute, wochenlang. Und so kam halt das eine zum anderen. Und letzten Endes habe ich das Ganze abgebrochen, was heute so ein Geschenk für mich war. Und dann musste ich einfach nur zusehen, dass ich meine Wohnung behalten kann. Denn ich erhielt BAföG und ich wollte um keinen Preis zu meinen Eltern zurück. Ich hoffe jetzt nicht, dass man so ein so super schlechtes Bild hat. Also es geht mir bei den Eltern wirklich sehr, sehr gut. Aber diese Freiheit, das kennen viele von euch. Wenn man einmal alleine gelebt hat, alleine gewohnt hat, dann willst du einfach nicht mehr zurückkehren. Und ich dachte mir so, egal was kommt, du gehst nicht zurück. Du sorgst jetzt dafür, dass du irgendwie an Geld kommst. Sondern, ich muss euch gestehen, das hat ein paar Wochen oder sogar Monate gedauert, bis eine Freundin, weiß ich, mir damals so einen Arschtritt verpasst hat und sagte, ey, du stehst jetzt auf, du gehst jetzt in die Geschäfte und fragst einfach, ob du irgendwo arbeiten kannst. Weil ich damals nicht mal nicht mal die Kraft hatte, irgendwie eine Bewerbung zu schreiben, weil ich so depressiv war. Und sie hat mir ja damals wirklich geholfen. Und dann sind wir in ein Einkaufszentrum gegangen und so kam ich zu meinem ersten Job im Einzelhandel, weil es ging mir irgendwie zu der Zeit gar nicht darum, was macht mir Spaß und wo kann ich erfolgreich werden. Es ging nur darum, einfach, so an schnelles Geld zu kommen, einfach schnell zu arbeiten, einfach einen Job zu bekommen. Das war eine Vollzeitstelle im Einzelhandel, es waren Klamotten, also jetzt so nichts Besonderes, aber es war für den ersten Job, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Ich blieb dort ein Jahr, danach wurde der Vertrag nicht verlängert. Ich muss aber auch dazu gestehen, dass ich mich mit der Filialleitung nicht mehr so gut verstanden habe zum Schluss. Da gab es auch ein paar Vorfälle, aber im Großen und Ganzen war es so, es war ganz in Ordnung, sagen wir mal so. Das Gehalt war jetzt nicht so super, aber ich habe meine Wohnung halt dadurch nicht verloren. So, dann, und jetzt kommt's, ich glaube, das wissen voll viele nicht. Ich meine, dass ich danach für nicht mal ein halbes Jahr, glaube ich. Ich glaube, das waren nur ein paar Monate. Und jetzt kommt's, ich glaube, voll viele wissen das nicht. Ich habe mal echt in einem Callcenter gearbeitet. Tatsächlich. Und obwohl ich war da nur so 4, 5, 6 Monate. Ich müsste mal nachgucken, aber ich war da wirklich nicht lange. Und wisst ihr, was ich ehrlich heute sagen muss, ich finde, dass diese 4, 5 Monate so wichtig für mich waren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieser Job war einer der besten, um Erfahrung zu sammeln. Das hat einen so weitergebracht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß, dass Callcenter so einen super ausgebuhten Ruf hat. Entschuldigung, auch zu Recht, muss ich sagen. Also geil war es nicht. Aber wisst ihr, was ich da gelernt habe? Okay, dieses Thema Verkauf, dazu komme ich später nochmal, aber ich habe gelernt, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zu erkennen, mit ihnen umgehen zu können, ohne dass sie vor mir sind, sondern wirklich nur durch das Telefon. Und also wenn du das gelernt hast oder wenn du das einmal wirklich drauf hast, so Menschen, ich will jetzt nicht sagen, am Telefon um den Finger wickeln, sondern Menschen wenigstens für dich zu gewinnen, ist egal welches Thema, aber mit ihnen so liebevoll und ruhig zu sprechen, das war so, 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 so wichtig. Da habe ich wirklich erst gelernt, was für eine, ja, ich will jetzt nicht Waffe sagen, was für ein Werkzeug deine Stimme ist. Und das habe ich wirklich erst dort gelernt, weil wenn du so super arrogant und schlecht gelaunt rangehst, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sofort auf Länge lag, war halt sehr hoch. Und wenn du so direkt so auf sie persönlich eingegangen bist, dann, obwohl sie vielleicht am Ende dieses Produkt gar nicht wollten, was ich denen da verkaufen musste, aber sie haben mir irgendwie zugehört, muss ich sagen. Und das hat mich so gestärkt. Also diese Monate waren echt super. Aber ich muss sagen, es war vom Unternehmen her absolut letzte Schublade. Die haben zum Beispiel, ich glaube, das darf ich ja erwähnen, ja, ohne jetzt den Namen zu sagen, ich erinnere mich zum Beispiel, wie der, mein Vorgesetzter damals meinte, ja Lena, du bist so gut, du hast für heute dein Ziel erreicht, wenn du willst, kannst du von mir aus Feierabend machen. Und ich, juhu, früher Feierabend, gehe dann nach Hause und merke dann so Ende des Monats, dass ich viel weniger Geld drauf habe. So, also, versteht ihr, wie ich das meine? So, das hat er mir einfach abgezogen, dass ich dann weg war, obwohl das so eine Einladung war, dass ich ja mein Ziel schon erreicht habe. Und also, das war finanziell absolut, ja, das war irgendwie nicht so mit rechten Dingen, glaube ich, das Ganze. Und auch so die Atmosphäre an sich, also das war so eine Überbrückungsphase, dieser Job. Aber die beste, muss ich sagen. Obwohl, nochmal würde ich nicht hingehen, aber es war wirklich nicht so schlecht, wie es klingt. Also für mich jetzt im Nachhinein. Dann ging es weiter zu meiner ersten Kosmetikmarke. Auch im Verkauf, also im Einzelhandel. Und ich erinnere mich, wenn ich mich so zurückerinnere, Leute, damals habe ich halt mich sehr gerne geschminkt. Ich fand schöne Frauen oder so schöne Dinge im Leben allgemein schon immer geil. Ich hatte schon immer so einen Blick dafür und dachte, oh Gott, wie schön der Rock ist und wie schön das Kleid ist. Und halt so sehr, sehr diese ganzen weiblichen Sachen. Ich habe es einfach von so, seitdem ich ein Kind war, gemocht und geliebt. Und dann erinnere ich mich, wie ich durch eine damals, und heute ist sie super bekannt, ich habe damals meine erste und auch letzte, weil ich bin tatsächlich kein YouTube-Gucker, ich habe da nicht so meine YouTuber, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber damals habe ich eine Frau da irgendwie entdeckt und sie hat auch mit dieser Marke damals zusammengearbeitet. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht über die Marke und genau zu der Zeit hat diese Marke ist diese Marke nach Bremen gekommen und hat hier die erste Filiale eröffnet. Und ich dachte so, oh, und dann haben die dann noch Angestellten gesucht. Ihr merkt, ich bin total euphorisch, aber es war eigentlich, jetzt sitze ich hier so gefühlt fast 6, 7 Jahre später und bin voll glücklich, kann das so voll happy erzählen. Leute, werden wir gleich 5 Minuten später, werden wir unsere Taschentücher rausholen, aber egal. Zurück zum Thema. Diese Frau hat mich dann auf diese Marke gebracht und ich habe dann gesehen, dass sie sich hier halt, also dass sie einen Store eröffnen und dann waren da auch Stellenausschreibungen. Ich bin reingekommen als Teilzeitkraft und also es war so geil, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe mich gefühlt wie die Queen, weil das für mich so ein Ritterschlag war, dass ich für eine Beauty-Marke arbeiten darf. Ich habe mich halt so gefühlt, als wäre ich ein Make-up-Artist, wobei ich damals dachte, als Make-up-Artist musst du irgendwie 10 Jahre eine Ausbildung und Schule besuchen. Und allein, dass du Schminke verkaufen darfst, das hat mich, ich habe mich wirklich, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, ich habe mich richtig gut gefühlt. Also wirklich, es hat mein Selbstvertrauen irgendwie total gestärkt und ich habe einfach, weil ich so dachte, das ist voll die Ehre damals für mich, so die so Beauty geliebt hat. Es war für mich so eine Ehre, für Make-up arbeiten zu dürfen, weil ich mir dann so dachte, ja, dann kann mein Make-up ja nicht so schlecht sein, wenn die mich nehmen. Und obwohl ich damals noch gar nicht an den Beruf Make-up-Artist dachte. Aber ich war einfach sehr glücklich, dass ich für diese Schiene arbeiten darf. Nach 3 Monaten Teilzeit, nach 2 Monaten sogar. Ich weiß, ich fing im Oktober an und zum 1. Januar und Ende Dezember, Januar, also quasi nach 2-3 Monaten, war ich tatsächlich die Store-Managerin geworden. Obwohl es damals zuerst eine gab, aber die war halt sehr schnell weg. Und ich bin die Filialleitung geworden als Teilzeitkraft. Und nochmal nur zur Erinnerung. Bis dato hatte ich noch nie im Leben eine Ausbildung begonnen. Noch nie. Ich hatte mein Studium abgebrochen. Ich habe nur ein Jahr in so einem, Entschuldigung, billigen Einzelhandel gearbeitet und dann nur noch 4 Monate, glaube ich, circa im Callcenter. Und sie haben mich wirklich zur Store-Managerin, ich sag jetzt mal einfach, gekürt. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, sie haben mich gewählt, weil die Arbeit, die ich dort erbracht habe, einfach gut war. Das ist auch sowieso bis heute, ist mir persönlich, wenn ich irgendwann eine Firma aufbaue und Mitarbeiter einstelle, mir ist es ehrlich egal, was für eine Ausbildung, wo, wie, was sie gemacht haben. Mir sind sie heute wichtig. Wie arbeiten sie? Geben sie das, was ich so mir wünsche oder bringen sie dieses Feuer ein? So können sie das, was sie machen dürfen oder vielleicht auch wollen, können sie das richtig gut, dann können sie bleiben. Oder dann kriegen sie auch diese hohe Position. Aber mir war das schon immer halt selber, damals vielleicht nicht so, aber heute ist es mir egal. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für die, ich bin dieser Firma so dankbar. Ich war damals erst 23 geworden. Ich hatte im Oktober Geburtstag, bin 23 geworden und war dann Filialleitung. Und ich weiß nicht, wir hatten auch zu Beginn, glaube ich, mindestens sieben Mitarbeiter irgendwie so um den Dreh. Und das ist natürlich von jetzt auf gleich, ohne dass du lange so Berufserfahrung hattest und jetzt bist du auf einmal Herr von 7 Mitarbeitern, muss ich euch ehrlich gestehen, das war definitiv nicht ohne. Und genau zu der Zeit muss ich sagen, Entschuldigung, es ist noch ein bisschen früh heute, ich habe noch nicht so viel gesprochen. Genau zu der Zeit fing es so parallel an, beruflich mehr oder weniger in den Abgrund zu gehen oder zu steigen, muss ich einfach jetzt an dieser Stelle. Jetzt kommt auch so ein kleiner Bruch oder so ein kleiner Knick, denn so toll und so euphorisch das Ganze auch für mich war und ich meine, dass man fühlt sich halt einfach, verzeiht mir, dass ich das so sage, aber mit 22, 23, wenn man so wie ich damals halt grün hinter den Ohren war, man bildet sich auch irgendwo fast was darauf ein, muss ich echt so sagen. Ich war vom Charakter ganz anders. Also mehr im Ego einfach, das möchte ich sagen. Ich war viel mehr im Ego. Ich war nicht so mit dem Herzen durch die Welt gegangen und mit so einem offenen, liebevollen Blick, sondern mehr mit so einem egoistischen Blick durch die Welt. Und früher oder später hat das irgendwie dann mit den Mitarbeitern nicht geklappt. Ich kann es nicht leugnen. Also so, wenn ich so eine Podcast-Folge jetzt mache, dann möchte ich euch halt aus meiner Sicht zumindest so mit ganz viel Verständnis und Liebe für die anderen euch trotzdem so ein gesamtes Bild halt geben. Die Mitarbeiter waren wirklich nicht so das, was man sich wünscht. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal ausnahmsweise, ihr versteht auch gleich, warum ausnahmsweise, wenn ich mal zu Hause war, mein Mann sagt mir das bis heute, Dennis sagt mir das bis heute, weißt du noch, wo du mal endlich zu Hause warst von Kiko? Und dann rufen die dich an, die Mitarbeiter, und fragen einfach nur, wo sind die Tüten, wo liegen die Tüten? Die Tüten sind leer an der Kasse. So, das ist dieses, sie hatten null Verantwortung, null so dieses so selbstständige oder eigenständige Arbeiten. So, das gab es dann nicht. Sie waren einfach da, um die Zeit abzusitzen. Verzeiht mir, dass ich das so sage, aber. Und ich wollte einfach diesen Laden so gut vorwärts bringen. Ich war damals sehr ordentlich. Ich wollte immer, dass der Laden tipptopp aussieht. Und wir hatten damals so einen ganz bestimmten Druck. Wisst ihr warum? Weil diese Firma so ein, ja, nicht Ritual, aber es gab da so ein Schema. Und zwar kann ganz plötzlich, unangekündigt, ein Prüfer kommen. Und wenn dieser Prüfer weiß, ich konnte noch nicht mal Deutsch, der war, glaube ich, aus Mailand, weil das war eine mailändische, also aus Italien eine Firma, eine Marke. Und wenn dieser Prüfer kam, hat er dich bewertet. Und das ging dann an die absolut höchsten Chefs. Und er war halt wohl berühmt dafür, dass er super streng ist. Und wenn er nur einmal irgendwie was unordentlich ist oder schmutzig, dann kriegst du halt auf Deutsch gesagt einfach auf den Deckel. Und dadurch hatte ich diesen Druck so, also ich habe mir so einen Druck aufgebaut. Ich wollte es jeden Tag sauber haben, perfekt. Ich muss gestehen, der Typ war, glaube ich, bis heute nie da. Beziehungsweise damals zu meiner Zeit, er war nie gekommen. Aber das ist natürlich schlau. Und auch hier bekommt ihr schon mal den ersten Geschmack oder Beigeschmack vom Verkauf. Und dass du halt nach außen in so eine krasse Fassade aufbauen musst, auch wenn es hintenrum vielleicht gerade nicht so gut läuft oder schwer oder anstrengend ist. Und daher halt dieser Druck. Und ich habe so Vollgas gegeben. Ende vom Lied ist, es hat mit den Mitarbeitern nicht ganz so lange harmoniert, sodass die ersten früher oder später gekündigt wurden. Und ich durfte Bewerbungsgespräche führen. Ich muss euch ehrlich sagen, damals habe ich mich cool gefühlt. Ich schäme mich gerade, das so auszusprechen, aber es ist einfach wahr. Ich habe mich damals echt so irgendwie erwachsen und so erfolgreich gefühlt, dass ich Bewerbungsgespräche führen darf. Und dabei, oh Gott, ich spreche es jetzt einfach aus. Wenn ich mich an diese Gespräche erinnere mit den Frauen, habe ich einfach nur geguckt, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, dass diese Person nicht ehrlich ist, irgendwie so, oh, verzeiht mir, dass so leicht hinterhältig rüberkam, dann habe ich sie einfach nicht genommen. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, wo zwei Mädels, irgendwie Freundinnen oder so, sich auch beworben haben. Und eigentlich mochte ich die so gerne. Ich finde, die hätten so gut reingepasst. Aber ich habe ihnen nicht vertraut. Ich wusste irgendwie, da wird irgendwas Krummes bei rauskommen. Und dann habe ich denen halt gesagt, so dass ich mich gegen die entscheide. Und dann hat, glaube ich, eine oder beide, ich weiß nicht mehr, dann haben die sich sogar beschwert und wollten so die höchste Chefin von Deutschland sprechen, warum sie denn nicht angenommen werden. Und da merkt man das so, wie kindlich wir alle waren, was für Ego-Kriege das waren. Und ich muss aber ehrlich gesagt dazu sagen, dass genau diese Aktion danach mir auch bewiesen hat, so mein Gefühl, dass ich da irgendwo richtig lag, den beiden nicht zu vertrauen. Aber was ich euch sagen möchte, wisst ihr, ich komme ja nicht aus Bremen. Und diejenigen, die mich aber in Bremen gerade durch diese Zeit damals kennengelernt haben, sage ich euch ganz ehrlich, die haben gar kein gutes Bild von mir. Verstehe ich auch irgendwo. Also kann ich denen nicht mal so vorgaukeln oder so. Es ist auch einfach so, weil ich damals, das waren so die ersten Menschen, die ich hier so in Bremen durch meine Arbeit dann kennengelernt habe. Und ja, das mit den Mitarbeitern war einfach nicht harmonisch. Das ging da wirklich nicht gut zu. Und auch diese Bewerbungsgespräche, wenn du jemanden absagst, die kennen dich natürlich. So, die wissen, wer ich bin heute, so dass ich die damals nicht angenommen habe. Und manche tragen das wahrscheinlich vielleicht noch immer mit, aber ich habe mir mehr oder weniger keinen guten Ruf, glaube ich, damals aufgebaut. Aber es hat mich, also so, es ist halt, okay, so ich hoffe, dass die Menschen so irgendwo mir verzeihen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde heute, ich war viel zu jung. Ich war viel zu jung für diesen Beruf, beziehungsweise auch vor allem für Bewerbungsgespräche. Ich habe den Laden wirklich top geführt. Das war meiner Meinung nach so super, auch von den Zahlen her, Ordnung. Also es war von der Verantwortung von der Filialleitung an sich super, aber so das Zwischenmenschliche war einfach nicht meine Stärke damals. Und ja, worauf ich jetzt einfach so, um jetzt ein bisschen weiterzugehen, Fakt ist, dadurch, dass wir so unterbesetzt waren und so einen Mangel an Personal hatten, weil ich einfach nicht jeden einstellen wollte und dann wieder kündigen, sondern dachte, okay, nee, dann machst du es lieber nochmal kurz alleine oder mit den wenigen Leuten, die du hast, muss ich euch ehrlich sagen, hat sich in 6 Monaten, also ein halbes Jahr, über 300 Stunden haben sich da angesammelt. 300 Überstunden, 300 in 6 Monaten. Und im Verkauf ist es eigentlich so, dass du von montags bis samstags arbeitest und du hast in der Woche, zum Beispiel Dienstag, immer einen freien Tag. Und den hatte ich ganz ehrlich 6 Monate nicht. Von morgens bis abends stand ich da, habe alles alleine gefühlt, wirklich alleine gefühlt, diesen kompletten Laden, weil ich damals keine Mitarbeiterin hatte, auf die ich mich mehr oder weniger verlassen konnte, wo ich das so in ihre Hände geben konnte. Bin ich euch ehrlich, so was arbeitstechnisch anging, so es war sehr, 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 sehr schwer damals, sehr schwer. Und nach diesem halben Jahr kann ich mich erinnern, dass ich, also genau in diesen 6 Monaten könnt ihr euch das so vorstellen, dass es mir natürlich von Tag zu Tag schlechter ging. Ich war dieser dieser Arbeit, ich glaube, niemand wäre dieser Arbeit gewachsen. Das ist ja krank machen. Das ist ja völlig klar gerade, ne? Dass der Mensch kaputt geht an sowas. Und ich habe einen Burnout bekommen. Mit 23 Jahren. Wirklich volle Kanne Burnout. Ich war ausgebrannt. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir lebten damals in Delmenhorst. Also das ist so eine Kleinstadt hier in der Nähe gewesen. Und meine Arbeit war damals auf der letzten Ecke von Bremen. Und wir mussten morgens, mein Mann hat eine Ausbildung gemacht damals, und weil wir nur ein Auto hatten, er hat mich morgens irgendwie so 2 Stunden zu früh zur Arbeit gebracht, weil das sonst mit Bus und so, ich glaube, 3 Stunden alles gedauert hätte. Er hat mich morgens zur Arbeit gebracht, dann war ich da immer viel zu früh, und dann hat er mich abends nach seiner Arbeit, hat er mich noch abgeholt. Und ich glaube, wir hatten am Tag da über 100 Kilometer immer mit dem Auto. Und Leute, alleine so die Benzinkosten damals, bin ich ehrlich, er war eine Ausbildung. Klar, du hast als Store-Managerin, sorry, dass ich das so sage, damals dachte ich so, ich bin super rich, aber heute weiß ich, das war ein Hungerlohn, vor allem für diese Arbeit, die man da gemacht hat. Aber trotzdem ist es so viel Geld alleine für die Fahrt damals weggegangen. Wir hatten gar kein Leben mehr. Wir haben nur gearbeitet. Morgens ganz früh aus dem Haus. Und auf der Autobahn war immer Stau, weil da Baustellen waren. Es war eine der anstrengendsten Zeiten, glaube ich, von mir und meinem Mann. Also zwischenmenschlich kann ich das gar nicht so sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da so viel gestritten haben, das nicht. Aber wir waren, irgendwie hat die Beziehung auch nicht wirklich gelebt, weil wir einfach nur funktioniert haben. So jeder hat sein Ding gemacht, abgehakt, dann kamen wir abends ganz kaputt und tot ins Bett. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn man schlafen geht und schon Angst hat vor dem nächsten Tag, weil wieder nur das Gleiche kommt, dieses negative Gleiche? Und irgendwann erinnere ich mich, dass es kam sowas wie so Area Manager, also so, es kam so eine Vorgesetzte, die so für diesen norddeutschen Raum zuständig war, und wir sollten den Laden umbauen. Und jetzt kommt's, das ist übrigens jetzt mein letzter Tag bei dieser Firma, also mein letzter Tag in dem Laden gewesen, im Store. Ich erinnere mich, dass die zwei kamen. Und ohne sie jetzt schlecht machen zu wollen, okay, ich möchte das jetzt nur ganz neutral, ohne Bewertung, euch jetzt nur einfach erzählen von meinem letzten Tag dort. Sehr unerwartet. Ich bin morgens ganz normal zur Arbeit gefahren. Ich wusste, dass die beiden kommen werden, so zur Unterstützung auch. Wir müssen den Laden regelmäßig umbauen, wenn neue Kollektionen kamen. Und dann waren die da, und ich war da auch seit morgens. Und die kamen irgendwann mittags zu zweit. Das waren so zwei, ja, Labertaschen klingt jetzt ein bisschen frech, ne? Aber so, die waren halt so Best Friends, super dick und so ganz cool. Und auch so sehr lebendig untereinander. Und wenn du halt selber so nach 6 Monaten, also zu der Zeit hatte ich schon diese 300 Überstunden, ich war so fix und fertig an Urlaubstag oder so, war gar nicht erst gedacht. Ich glaube, ich war auch nie krankgeschrieben, weil ich die Verantwortung für diesen Laden so ernst genommen habe. Ich konnte nicht einfach so, ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausspreche, so, ja, scheiß auf den Laden, ich gönne mir jetzt einfach eine Woche krank. Weil ich wusste, danach erwartet mich doch noch viel mehr Arbeit. So, und zurück zu diesem Tag. Die Frauen kamen irgendwann, haben angefangen, alles umzubauen. Und wisst ihr, die kamen, glaube ich, aus Berlin beide mit dem Zug. Und ist ja vollkommen klar, dass die morgens ganz entspannt gefrühstückt haben oder da im Zug, was auch immer, oder mit dem Auto, wie auch immer die da waren. Und ich erinnere mich, ich mache das so mittags dann mit denen, ich arbeite mit denen. Dann war es nachmittags geworden. Und ich weiß noch, wie ich sie, glaube ich, gefragt habe, darf ich kurz zur Pause gehen, weil ich habe heute noch keine Pause. Und ich erinnere mich so gut, wie sie damals so, eine von den beiden hat zu mir irgendwie gesagt, ja, lass uns das doch erstmal fertig machen, so. Also auf Deutsch gesagt, sie hat mir einfach nicht erlaubt, zur Pause zu gehen. Mit 300 Überstunden, ich war ein Wrack. Ich war wirklich ein Wrack zu der Zeit. Und das hat mich so erschlagen, um es einfach so auf den Punkt zu bringen. Ich fand es so unfair, dass diese zwei Gackerhühner so sich alles gönnen. Sie gehen da rauchen, wenn sie wollen. Sie hatten da ihre Pause, die sie wollen. Sie sind ja nicht seit 6 Monaten in 300 Überstunden, ist ja vollkommen klar. Aber ich denke, sie hatten auch Überstunden, aber sorry, nicht in diesem Ausmaß. Und sie haben einfach die Not nicht gesehen. Sie haben nicht gesehen, wie wichtig es ist, Menschen Pausen zu geben. Das haben sie nicht gesehen. Und ich war so erschrocken davon. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war kurz davor, da loszuweinen. Ich habe wirklich, ich weiß noch, ich habe gezittert am letzten Tag ganz stark, körperlich auch schon längst kaputt. Ich war so kaputt und krank geworden in den 6 Monaten. Und dann erinnere ich mich, wie es 21 Uhr war. Das ganze Einkaufszentrum hatte schon längst seit 20 Uhr zu, alle hatten Feierabend und ich sitze da noch immer mit denen, weil es kam schon öfter vor, dass man auch so lang geblieben ist, bis der Laden nicht fertig war einfach. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass es 21 Uhr war, weil die anderen Läden waren schon zu. Und dann habe ich mich irgendwie draußen auf die Bank, so direkt vom Laden, im Gang auf die Bank gesetzt und habe irgendwie meinen Mann angerufen. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe richtig doll angefangen zu heulen. Und ich habe ihm halt so, ich weiß noch, er war mit einem Freund unterwegs und dann habe ich nur gesagt, ich hatte nicht mal eine Pause. Und ich bin mir sicher, um jetzt damals wirklich, euch wirklich live zu erzählen, wie es damals war, ich glaube, mein Freund wollte die zwei einfach nur verkloppen damals. Er war so sauer auf die, er war so geladen, weil er ja sieht und wusste, was wir beide auch gemacht haben. Und ich muss euch ehrlich sagen, wisst ihr, was auch so oft vorkam? Dass mein Mann mich abends abgeholt hat im Laden und er half einfach mit. Um 20 Uhr sind die Rollläden zugegangen und mein Mann half mir zu fegen, sauber zu machen, im Lager irgendwas aufzuräumen, obwohl er eine so schlechte Ausbildungsstelle hatte. Er hat sich mit seinem Chef überhaupt nicht verstanden. Auch er hatte eine richtig schwere Zeit und er hat mir trotzdem geholfen. Und dann sitze ich da mit diesen zwei Prinzessinnen und durfte einfach keine Pause machen. Und so habe ich mich damals halt gefühlt und dachte so, das kann nicht wahr sein. Und dann, ich wusste halt, dass es am nächsten Tag so weitergehen wird. Ich glaube, die waren sogar nächsten Tag da. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, du fährst morgen zum Arzt, ob du willst oder nicht. Denn ich habe, als ich ihn angerufen habe, gesagt, ich glaube, ich breche gleich zusammen. Das habe ich zu mir gesagt. Ich glaube, ich breche gleich einfach nur zusammen. Ich dachte wirklich, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, ehrlich. Mein Körper hat, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt noch geatmet habe, wie ich überhaupt noch eine Nummer eintippen konnte. Mein Körper war so am Ende angekommen und diese zwei Frauen haben es nicht gesehen. Obwohl sie das Ganze wussten, aber... So, ich muss euch auch ehrlich sagen, wenn ihr bei einer Stelle seid und ihr merkt, es wird ausgenutzt, was damals einfach Tatsache war, wenn ihr das merkt, dann seht zu, dass ihr Land gewinnt, dann geht dort einfach, geht. Erlaubt es euch zu gehen, erlaubt es euch selber, gesund werden zu dürfen und normal menschlich behandelt werden zu dürfen. So, und dann hat mich mein Mann irgendwann abgeholt. Ich glaube, ich bin sogar früher als die zwei Mädels gegangen, weil ich dann gesagt habe, so, ich kann nicht mehr. Hat dir natürlich nicht gefallen. Am nächsten Tag sitze ich bei meiner Hausärztin, eine ganz nette, und dann habe ich ihr das halt so gesagt, so dass ich irgendwie glaube, so irgendwie geht's gerade nicht mehr. Und dann hat sie mir, weiß ich noch, irgendwie für eine ganz lange Zeit, nicht mal mehr als eine Woche, glaube ich, war das, hat sie mir eine Krankschreibung gegeben. Und dann sagt sie mir, obwohl ich wollte, glaube ich, nur so 1-2 Tage haben. Und dann gibt sie mir das so lange und ich sagte nur, nee, so lange will ich gar nicht. Und dann sagt sie, doch, das nehmen Sie. Und dann habe ich aber wieder so gegengesprochen und dann sagte sie, Frau Behfuß, wenn Sie das hier jetzt nicht nehmen, dann rufe ich ihre Firma persönlich an und kläre das mit denen. Und in dem Moment dachte ich, scheiße, jetzt hast du ein Problem. Nicht wegen der Ärztin, sondern ich dachte, was denkt jetzt diese Firma von mir? Was denken die jetzt von mir, wenn ich so lange fehle? Und die wissen doch, dass das gerade so wichtig ist und dass sie mich brauchen. Ich habe nicht an mich denken können, sondern nur an die Firma, wie ich vor der höchsten Chefin vielleicht dastehe. Also super, ist doch vollkommen klar, dass keiner eine Krankschreibung mag. Und gerade in so einer Situation, wo wir so unterbesetzt waren, ich weiß, dass das so ein Tabuthema dann war. Und ich hatte keine andere Wahl und musste dann, glaube ich, das wusste ich zu der Zeit, glaube ich, gar nicht. Ich habe das erste Mal, glaube ich, dann sogar eine SMS geschrieben, weil kennt ihr das, dass ganz viele Firmen sagen, ja, wenn du dich krank meldest, musst du anrufen. Und ich weiß, also zumindest damals, habe ich dann aber erfahren, du musst gar nichts anrufen. Es ist wichtig, dass zumindest damals, dass sie Bescheid wissen, dass du nicht kommst, so früh wie möglich natürlich. Aber wisst ihr Leute, dieses Anrufen, das machen doch die Firmen einfach extra, damit du dich davor drückst. Und damit sie dich vielleicht ausquetschen und dann ihre Laune durch ihre Stimme, hier wieder Stimme, wie wichtig die Stimme ist, damit sie dir durch die Stimme so zeigen können, wie scheiße sie das gerade finden. Und ich weiß, dass ich damals so eine SMS an diese zwei Mädels, eine von den beiden, geschrieben habe. Und ja, natürlich kam das nicht gut an, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es ein Schock für die war oder eine Überraschung. So, und ich glaube, sie hoffentlich wussten ja auch, dass es gar nicht von meinem Ego aus war, sondern dass die Grenze einfach erreicht war. So, das war quasi mein letzter Tag. Seitdem bin ich auch nie wieder zur Arbeit gegangen, denn nach 2-3 Wochen oder so zu Hause, als so die erste Zeit zu Hause war, habe ich erst gemerkt, wie kaputt ich war. Und ich sag's euch, nach 2-3 Wochen ging es mir viel schlechter als am letzten Tag. Es ging mir noch schlechter. Es ging mir noch schlechter, weil dieser mentale Druck, diese Psyche dann so richtig rauskam und erst dann habe ich gemerkt, wie kaputt ich bin. Und ich würde, ja, ich weiß nicht, ob ich das so depressiv betiteln würde, aber ich war so ausgebrannt. Ich konnte nichts. Ich lag, glaube ich, wochenlang nur im Bett. Wochenlang lag ich nur im Bett. Ich konnte gar nichts machen. Mich haben, auch wenn die Mitarbeiter mich dann irgendwie trotzdem, ich war krankgeschrieben und trotzdem haben sie mich angerufen. Trotzdem haben sie mich nicht in Ruhe gelassen. Ich kann mich so gut daran erinnern. Und dann, so nach einem Monat, als die erste AU, wie gesagt, vorbei dann war, bin ich wieder zur Ärztin und ja, da hat sie mir eigentlich so gesagt, das ist ein Burnout, was sie haben. So, sie dürfen da nicht mehr zurückkehren. Sie kehren da auch nicht mehr zurück. Und ich dachte, scheiße. Weil mein Mann hat nur eine Ausbildung und ich war diejenige, die halt so, ja, so, also ich war so die, ich war die Person bei uns zu der Zeit, die halt mehr verdient hat und die die Kosten so überwiegend geschleppt hat. Und ich dachte nur so, wir sind darauf angewiesen, das geht nicht. Und ja, am Ende, um das jetzt so abzukürzen, waren es 3 Monate, glaube ich. Ich glaube, das waren 3 Monate, die ich krankgeschrieben war. Und dann habe ich gekündigt. Genau. Und dann habe ich selber gekündigt. Und ich erinnere mich sogar an eine E-Mail von der Personalabteilung. Und das schätze ich zum Beispiel heute sehr. Also es hat einfach gezeigt, dass ich nicht so schlecht sein konnte, was mir damals und was meinem Ego so ein bisschen gefallen hat. Ich habe, nachdem ich gekündigt habe, von denen eine E-Mail erhalten und ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht doch wieder zurückzukommen. Und wisst ihr was, sie haben mir, glaube ich, sogar damals mehr Geld geboten. Und dann dachte ich so, nicht mal für 1 Million würde ich mich nochmal so kaputt machen. Ehrlich, was bringt mir dieses Geld? Du fühlst das Geld eh nicht, du fühlst es nicht, weil du dich so kaputt machst, dir ist das Geld einfach egal in dem Moment. Was hast du mit dem Geld? Du kannst dir deine Gesundheit nicht kaufen und diese Zeit, dein Leben kannst du dir auch nicht davon zurückkaufen. Ich habe halt abgelehnt, es war für mich wirklich erledigt und ja, damals weiß ich, hat man mir diese ganzen Überstunden ausbezahlt und dann sind wir das erste Mal in meinem ganzen Leben in den Urlaub geflogen, nach Dubai. Da habe ich dann meinen Heiratsantrag bekommen, was mich ehrlich gesagt auch total verwundert hat damals, weil die Zeit wirklich nicht so geil war. Weil man jetzt so sagt, ja, eine super tolle so Beziehung und ja, kein Wunder, dass da ein Antrag kommt, aber ich muss euch ehrlich sagen, es war so anstrengend, so. Wir hatten eigentlich beide keine Kraft mehr und mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass genau nach so einer Zeit der Antrag dann auch kam. Und ja, ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem neuen Job und bin dann wieder zu einer Beauty-Firma gegangen. Und dort war es, das war auch meine letzte Stelle vor meiner Selbstständigkeit. Und diese Firma, sage ich jetzt mal, diese Firma besitzt ganz, ganz viele Make-up-Marken. Also ich möchte das jetzt irgendwie einfach nicht beim Namen nennen. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, weil ich ja doch so ein paar Kleinigkeiten so davon erzähle. Und ich möchte es einfach so geschützt lassen. Diese Firma, Leute, ist eigentlich der absolute Hammer gewesen. Du durftest da nicht mal eine Überstunde machen. Durftest du nicht. Es gab da Tarifverträge, du hattest viel mehr, also du hattest mehr Pause als so ein Durchschnittsangestellter, das war einfach so im Vertrag fest. Ich weiß sogar noch, als wir bei meinem Vorstellungsgespräch per Telefon, weil die damals in Düsseldorf waren, ich erinnere mich, wie sie mir sogar, ich habe eine Gehaltsvorstellung genannt und die haben gesagt, nee, das wird nichts. Also ich habe sogar mehr bekommen und das war so cool. Ich habe mich so doll gefreut über diese Stelle und warum bin ich dort am Ende weggegangen? Diese Firma an sich war super. Die so vertraglichen so Dinge waren einfach so top. Du hast so viel geschenkt bekommen, gerade an Make-up. Du hast so viel, du durftest so viele Schulungen mitnehmen. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, so Teil eines großen Ganzen zu sein. Aber um jetzt diese Stelle, die kann ich, glaube ich, ein bisschen kürzer berichten. So die erste war halt so sehr, sehr, sehr ergreifend, glaube ich, auch sehr prägend. Und diese zweite, natürlich ist man dann schlauer, wenn du schon mal ein Burnout hattest, bist du einfach ein bisschen klüger geworden. Und bei der zweiten Stelle hatte ich keine Überstunden, aber ich bin gegangen wegen des Teams, wegen der Kollegen. Und was ich euch nicht gesagt habe, bei der ersten Beauty-Firma, wo ich die Filialleitung war, da fing es an, dass Kunden zu mir kamen, die eigentlich Make-up gekauft haben. Und wir durften ja so ein bisschen schminken, da waren ja ein paar Pinsel. Und da fing es an, dass Kunden zu mir kamen und immer gefragt haben, wer hat sie denn geschminkt? Das war natürlich immer ich selber. Und dann haben sie immer gefragt, kannst du mich auch schminken? Kannst du mich nächsten Samstag schminken? Ich habe da eine Hochzeit oder da das. Und so fing es parallel zu diesem Job damals im Einzelhandel, fing es schon an, dass die Leute auf mich zukamen, weil sie mich im Verkauf gesehen haben. Und bei der zweiten Stelle jetzt, wo ich dann am Ende hingegangen bin, dort war es genauso. Ich hatte Kundenkontakt und die Kunden haben mich gesehen, mich sehr häufig selber angesprochen. So, was trägst du auf den Augen, was ist das? Ist natürlich super für den Verkauf, das sehen sie sehr gerne. Und es hat ihnen, glaube ich, auch am Anfang sehr gefallen. Aber irgendwann Und auch hier, ich bin heute wirklich niemandem böse. Auch diesen zwei Frauen damals nicht. Weil ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, sie sind gar nicht so böse im Herzen gewesen. Bin ich mir ganz sicher. Weil ich glaube, die hatten eigentlich was richtig Schönes, Menschliches an sich. Und ich weiß, viele werden jetzt so die Augen rollen. Menschlich? Also die waren eigentlich voll cool, die zwei, muss ich euch ehrlich sagen. Aber sie haben einfach die Firma, sie wollten einfach so mehr abliefern. Sie wollten, glaube ich, selber gut dastehen, indem so da alles läuft. Und sie haben einfach nicht so doll auf die Mitarbeiter nur geachtet. Aber ich bin denen wirklich nicht böse, niemandem heute. Auch diesen zwei Mädels damals, die zum Beispiel danach so vorgehen wollten, weil ich die nicht eingestellt habe. Heute bin ich wirklich niemandem böse. Und auch jetzt bei dieser zweiten Stelle, über die ich jetzt ein bisschen erzählen werde, auch da, ich bin niemandem böse heute. Es ist alles in Ordnung. Ich bin dankbar, dass es genauso war. Und ich würde mich wirklich genau nochmal für diesen Weg entscheiden. Und ich glaube, das sagt ja auch alles. Bei der letzten Stelle war es bei mir so, dass diese Anfrage stieg für Make-up-Termine. Und es gab da einfach Kollegen, denen das nicht gepasst hat. Um es ehrlich zu sagen, ich kann es nicht anders so umschreiben, weil es einfach, glaube ich, so am Ende war. Sie wurden sehr, sehr, sehr neidisch. Und sie haben es mir überhaupt nicht gegönnt. Und es wurde am Ende so schlimm, dass sie mich sehr oft verpetzt haben. Sie haben auch wirklich viel gelogen damals, weiß ich. Und sie wollten, dass ich zum Beispiel meinen Instagram-Account, einfach nur Lena Beefus, wo ich nur mich selber gezeigt habe, nicht mal Kunden waren da, nur mich selber. Sie wollten, dass ich das lösche. Die Firma, ich weiß noch, auch da kam dann die Vorgesetzte, irgendwann hat mich zu so einem Gespräch gezogen und da wurde ich so, wirklich, da wurde ich so durchgenommen, also da war ich echt geschockt und da habe ich erst erkannt, wie ernst und wie schlimm das Ganze geworden ist. Sie haben es mir nicht mehr gegönnt und sie haben mich so wie ein Dorn im Auge gesehen, dass ich vielleicht selber zu erfolgreich werden könnte durch diese ganzen Make-up-Anfragen. Und dann haben sie mir gesagt, ich soll meinen Instagram-Account löschen. Und dann dachte ich so, ich bin mir so sicher, das dürfen sie, das dachte ich mir schon ab, das dürfen sie nicht, das ist privat, ich mache da gar nichts, das war in keiner Konkurrenz. So, was kann ich denn dafür, wenn ich geschminkt bin? Soll ich mich jetzt ungeschminkt zeigen? So, also da war gar kein Raum zur Diskussion für mich. Es war einfach klar, dass denen das nicht gepasst hat. Und es hat sich so zugespitzt. Vor allem ein Kollege, das war so schlimm. Der hat einem das Leben zur Hölle gemacht. Und ich bin ein sehr, sehr direkter Mensch. Wirklich sehr direkt, Leute. Ich kann früher, ja, jetzt seit Jahren schon, ich kann nicht lügen. Ich kann es nicht. So unangenehm es auch ist, ihr werdet es aus meinem Mund hören. Ich kann einfach nicht lügen und ich möchte halt nur sagen, dass ich sehr transparent bin. Und ich ging zur Arbeit und vor mir haben sie halt immer so auf nett und lieb getan. Und dann habe ich im Nachhinein hintenrum dann von meiner Vorgesetzten so auf den Deckel bekommen oder so, weil die das halt weitertragen, ohne mit mir persönlich so zu sprechen. Und wisst ihr, bei der ersten Stelle war es ja so, dass ich diese vielen Überstunden hatte und körperlich erschöpft war. Bei der zweiten Stelle war es tatsächlich andersrum, denn da ging es an die Psyche, zuerst an die Psyche, nicht körperlich zu viel, sondern an die Psyche, also mental wurde ich krank und kaputt. Das war so, so psychoanstrengend, dass ich wieder eigentlich in ein Burnout rannte, aber vom Kopf her. Und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel jetzt, um so ein bisschen so zum Ende auch hier zu kommen, ich erinnere mich, dass ich zum Schluss, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen, ich habe Gürtelrose bekommen, falls es einige von euch kennen, kann sogar lebensgefährlich sein. Ich habe Gürtelrose bekommen und was auch so krass war, wir mussten Arbeitskleidung tragen, also es war so vorgegeben, so ganz schicke schwarze Kleidung und ich habe ganz ehrlich, nach fast 2 Jahren, die ich da war, habe ich einfach eine Allergie entwickelt gegen diese Arbeitskleidung. Ich konnte diese Kleidung nicht mehr tragen, weil mein Körper eine Allergie dagegen entwickelt hat und ich hatte so viele Bläschen, ich habe mich kaputt gekratzt. Und das nur mal jetzt zu sehen, wie mächtig dein Gehirn ist, dein Verstand und dein Herz. Weil mein Kopf und mein Herz wollten nicht mehr zu dieser Arbeit. Ich war psychisch so erschöpft und ehrlich, ich war so krank geworden durch die. Über viele Monate war das so. Wisst ihr, man hat es nicht aussprechen, also ich weiß, ich hatte sogar 2 Versuche, mit denen das irgendwie so zu klären und wieder kam es dann hintenrum so auf mich zu und ich wusste, dass ich da einfach weg muss, ich wusste das und nur einfach, um euch deutlich zu machen, wenn wir körperlich Signale bekommen, wie zittern oder glauben, dass wir gleich zusammenbrechen oder durch die ganze Zeit Bauchschmerzen von der Arbeit oder eine Allergie oder was auch immer, ich weiß heute, dass wenn es körperlich sichtbar wird, dass der Zug eigentlich abgefahren ist. Dass wir, Entschuldigung, schon längst weggehen dürften und müssten eigentlich sogar. Aber wir vom Verstand her glauben, nein, nein, müssen wir ja, weil was willst du sonst machen? Und da wusste ich einfach, okay, es ist vorbei einfach. Der Körper fängt jetzt an, sich sämtliche Sachen jetzt zu erfinden oder aufzubauen an Krankheiten, um einfach Gründe zu haben, nicht mehr zu dieser Arbeit zu gehen. Und das war psychosomatisch. Ich bin wirklich durch meine kaputte Psyche körperlich krank geworden. Und ich will nicht wissen, wie viele unter uns oder unter euch jetzt sich darin wiedererkennen. Und nein, es ist nicht normal, immer mit Kopfschmerzen zur Arbeit zu gehen. Es ist nicht normal, mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen. Es ist auch nicht normal, mit einer Allergie gegen die Kleidung nach 2 Jahren, wobei früher alles gut war. Es ist nicht normal, sowas zu haben. Oder dass man sowas bekommt, das ist nicht normal, das ist ein Zeichen. Das ist wortwörtlich ein Zeichen, dass diese Stelle nicht mehr für dich bestimmt ist. Vielleicht war sie es für eine Zeit, wie die erste Firma. Es war super, Mann, Leute, ich habe so wundervolle Sachen dort gelernt. Und nochmal, ich würde es nochmal machen. Es war trotzdem zeitgleich schön, aber auch sehr hart und krankmachend. Aber es war zum Schluss einfach nicht mehr meins und ich musste einfach gehen, weil die Veränderung im Leben musste, also da musste eine Veränderung her. Und bei der letzten Firma erinnere ich mich zum Beispiel auch, das waren so um auf die letzten Tage jetzt auch hier zurückzukommen, ich erinnere mich, wie ich unten in diesem riesigen Einkaufshaus damals ankam, ich habe meine Sachen abgelegt und dann ging ich die Treppe hoch, mach so diese Lagertür auf und ging dann so zu unserem Platz, wo wir halt unsere Schminksachen verkauft haben. Und ich gehe diesen Weg lang und dachte mir nur so, wie wäre das jetzt, wenn du einfach dich umdrehst? Also wie wäre das, wenn du jetzt einfach gehst? Wie wäre das, wenn du jetzt einfach deine Tasche wieder nimmst und einfach gehst und einfach guckst, was passiert? Ihr glaubt nicht, wie oft ich das gedacht habe und das wusste damals keiner. Weil ich ging da lang und überall, jeden Morgen seit 2 Jahren ging die gleiche Musik an. Immer ging die gleiche Musik an und das war, als ob mein Leben an mir vorbeiläuft und immer wieder jeden Tag das Gleiche, jeden Tag das Gleiche, jeden Tag das Gleiche. Und ich dachte so, das kann nicht sein, Lina, das kann nicht sein, das ist nicht das Leben. Das kann nicht sein, dass so das Leben ist, dass man so leben muss. Das kann nicht sein, dass das so für einen bestimmt ist. Ich habe schon damals unbewusst, ohne dass ich es eigentlich wusste, schon gewusst, dass das so, das kann nicht so quasi das Gelbe vom Ei sein, das kann nicht wahr sein. Und ich habe auch so oft, weiß ich, mitten am Tag, ich stand da so einfach auf unserer Verkaufsfläche, wenn wir zum Beispiel keine Kunden hatten, habe so ein bisschen vor mich hingeträumt und ich muss ehrlich sagen, ich habe so oft überlegt, was passiert, wenn du jetzt einfach richtig laut anfängst zu weinen oder du nimmst einfach wieder nur deine Tasche und gehst. Was würde passieren? Ich habe so oft diese Szenarien abgespielt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war krank. Und ich erinnere mich auch an die Pausen. Wie gesagt, wir hatten halt sehr viel Pause, so im Durchschnitt. Und ich erinnere mich, wie ich oben im Pausenraum saß und ich esse mein Essen. Ich beiß zum Beispiel ab oder schlucke das. Und ich habe das Essen weder geschmeckt noch gespürt. Das heißt, ich hatte kein Hungergefühl, kein Appetit, sowieso nicht. Aber ich hatte vor allem auch kein Sättigungsgefühl. Ich hatte das Gefühl, da ist gar nichts überhaupt in meinem Körper drin. Ich habe es von außen zu mir genommen, aber ich habe mich nicht mehr gefühlt. Also ich stand komplett neben mir, von der Psyche auch komplett. Es hat sich so zugespitzt. Und auch da natürlich irgendwann, wie gesagt, wenn der Körper krank wird, irgendwann fehlst du einfach. Bist du gezwungen oder musst mal zum Arzt wegen deiner Allergie. Und auch da natürlich mit jeder Krankschreibung wurde es dort natürlich immer giftiger, so. Man konnte es immer weniger aushalten und so kam es dazu, dass ich kündigen wollte wieder. Aber ich hatte Angst und das werde ich euch jetzt einfach mal ganz ehrlich erzählen, weil ich glaube, das habe ich so, glaube ich, nie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich mache es einfach. Ist egal. Ich nehme das Risiko auf. Ich wollte damals selber kündigen, aber ich wusste, wenn du kündigst, dann wirst du ja halt nicht bezahlt, ne? So vom Staat. Also du bekommst, glaube ich, 3 Monate eine Sperre. Dann dachte ich, ja super, so will ich auch nicht, weil wir sind halt angewiesen aufs Geld, so. Und dann bin ich zu meiner Ärztin und sie hat das auch wieder, also das war dann eine andere Ärztin, weil wir in der Zwischenzeit umgezogen waren. Und sie hat dann auch gesehen, dass diese Arbeit mich komplett krank und kaputt macht. Und dann hat sie mir den Tipp gegeben, dass ich doch, mir halt gesagt, möchtest du vielleicht zu einer Psychologin? Und sie kann es dann so quasi schwarz auf weiß festhalten, dass du dort krank wirst durch diese Stelle. Und dadurch darfst du kündigen und du wirst nicht gesperrt. Das wusste ich, ich kannte mich mit sowas überhaupt nicht aus und dann dachte ich, ja okay, ist ein Plan. Und so war es dann auch. Ich musste ein paar Sitzungen bei einer Psychologin. Deswegen, ich weiß tatsächlich, wie es ist, bei einer Psychologin zu sein. Die war auch super nett, muss ich sagen. Es war ganz neutral, aber also ich kann jetzt nicht so sagen, dass es mir so viel gebracht hat, muss ich euch ehrlich sagen, obwohl sie super war. Aber so, ich habe halt da einfach nur in diesen paar Sitzungen erzählt, was da so abging bei der Arbeit. Und sie hat auch, ich glaube, in der ersten Stunde schon hat sie gesagt, so, sie dürfen da nicht mehr zurück, weil es so extrem war. Und und so kam es dazu, dass sie das dann irgendwann ausgeschrieben hat. Und ich habe dann gekündigt bei dieser Firma. Hatte 2 Monate Kündigungsfrist und habe mir in der Zwischenzeit wieder einen Job gesucht, weil so, also ich war psychisch zwar in Anführungsstrichen krank, aber ich war, bin ich auch ehrlich, die letzten 2 Monate, glaube ich, auch nur zu Hause. Also ich war durchgehend krank gestimmt und das hat mir dann wieder Luft zum Atmen gegeben, weil dort war es so, wenn ich auf Abstand mit denen war, ging es mir sofort gut. Die haben mich auch nicht genervt oder geschrieben oder so. Es war einfach, ich hatte meine Ruhe, konnte mich in der Zwischenzeit erholen, so ein bisschen gesund werden. Und ja, und da kam aber schon damals so, ja, was machst du jetzt? Und hier auf der einen Hand hast du echt, du hast da Anfragen, irgendwie ist da so ein Bedarf an Make-up, aber auf der anderen Seite so, ich wollte nie selbstständig sein. Und ich erinnere mich an das erste Date, wo ich mit meinem Mann spazieren ging und wir kamen, obwohl wir uns echt nicht für Business oder Persönlichkeitsentwicklung interessiert haben, weiß ich, wie wir darüber sprachen und wie ich noch zu ihm sagte, ich werde niemals selbstständig, das ist gar nichts für mich. Und so, zack. So ein paar Jahre später, so stand ich dann da, vor 3 Jahren war das jetzt, und dann habe ich echt überlegt, was wäre denn, wenn du dich vielleicht selbstständig machst, so nebenbei? Und mein Wunsch war eigentlich, etwas in Teilzeit zu finden und dann einfach parallel zu schminken und mir so meine Selbstständigkeit als Make-up-Artist aufzubauen. Aber, und jetzt werde ich so für 2, 3, 4, 5 Minuten über ein Thema sprechen, was ich bitte nicht falsch verstehen, nicht böse aufnehmen. Ich bin mir sicher, dass nicht jede Firma so ist. Ich bin mir ganz sicher. Aber da, wo ich war, war es einfach so. Und zwar werde ich jetzt allgemein über den Verkauf sprechen. Im Verkauf ist es so, dass es wird geworben, jede Firma hat ihre, oder jede Marke hat ihre eigene Philosophie und so ihre Werte und wie die das nicht alles verpacken. Ich möchte heute für meinen Teil sagen, dass, so dankbar ich auch so bin, also wie gesagt, ich will jetzt das nicht so super schlecht machen, aber auch Gründe, warum ich da einfach irgendwann weg wollte, war, dass sie dich natürlich so, ja, die werben damit so, ja, jeder soll er selber sein und uns ist wichtig, dass du bist, und dann haben die ihre Slogan und sowas, aber verzeiht mir, dass ich das so sage, das war für mich Quatsch. Das war einfach nur eine Fassade. In Wahrheit habe ich es so empfunden in meinem Leben im Verkauf, dass ich immer eine Nummer war, wie meine Kollegen. Wir waren alle nur eine Nummer. Es ging am Ende nur um die Zahlen. Es ist egal, ob du diese Kundin magst, ob du ihr ehrlich einen Tipp geben möchtest. Du sollst ihr so viel wie möglich verkaufen. Du sollst zusehen, dass so viel Geld wie möglich in die Kasse kommt. Darum ging es am Ende im Verkauf. Und das war auch der Unterschied zu dem Beruf Make-up-Artist. Weil ich habe Make-up geliebt. Ich habe das Schminken geliebt. Ich habe die Arbeit an den Menschen geliebt. Aber ich habe es nicht geliebt, den Menschen alles anzudrehen. Das war überhaupt nicht meins. Und auch dieses, wenn man zum Beispiel jung ist und ihr kommt in einen Laden und dann begrüßen die euch, verzeiht mir, dass ich das so sage, aber ihr wisst jetzt, was gemeint ist, und dann begrüßen die euch herzlich willkommen bei dies und das, dann denke ich so, man sagt doch einfach hi, sag einfach hey, oder von mir sagt sogar deinen Namen, was auch immer du willst, aber so hol die Kunden doch auf persönlicher Ebene ab, je nachdem wie alt sie sind, wie sie sich fühlen, wenn eine schüchterne Frau reinkommt und du donnerst sie zu, die rennt dir doch sofort wieder raus, und das mochte ich nicht, dass wir irgendwie nicht so individuell auf sie eingehen durften, sondern immer dieses Vorgeschriebene. Wir haben gelernt, wie man verkauft. Uns hat man beigebracht, auch bei diesen im Callcenter, man hat uns diese manipulierenden Techniken beigebracht, wie du Leute um den Finger wickelst. Und das war noch niemals meins. Noch nie. Und ich sag's euch, ich habe es nur ausgehalten, diese Jahre im Verkauf, weil ich es, um ehrlich zu sein, am Ende still und heimlich doch immer auf meine eigene Art gemacht habe. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel auch bei der letzten Firma, weil die Produkte waren eher teuer, also es war High-End, eher im Luxussegment. Und ich erinnere mich, wie ich auch zu den Kunden gesagt habe, so, du weißt was, dieses Produkt kannst du dir eigentlich sparen, weil damit und damit klappt es viel besser oder mach nur das. So, und dadurch haben sie sich irgendwo so ehrlich beraten gefühlt und sie kamen wieder. Das ist es doch, wenn du den Leuten irgendetwas verkaufst, was sie eigentlich gar nicht wollen oder wo sie zu Hause ankommen, dann ja super, jetzt hat die mir das angedreht, obwohl ich das nicht wollte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kunde nochmal zu dir will? Null. Aber wenn du ihr wirklich ehrlich sagst und du vielleicht heute mal ein Produkt weniger in der Kasse hast, kommt sie aber irgendwann und kauft sich ein ganz anderes. Und mir war das so wichtig, so Vertrauen und diese Ehrlichkeit zu den Kunden einfach zu auszuleben. Und das passte mir im Verkauf gar nicht. Womit ich tatsächlich auch selber, also ich jetzt als Lena, ein starkes Problem hatte, war dieses Mustern. Also, dass wir uns alle gleich kleiden mussten. Und dann verstehe ich das halt nicht, wieso man heutzutage sagt, ja, jeder Mensch soll sein, wie er ist und sagt, gib uns doch wenigstens vor, dass wir ordentlich oder vielleicht auch sogar farblich schick gekleidet, das ist oder gepflegt, ist doch vollkommen verständlich im Verkauf. Aber lass uns doch irgendwie so eine freie Hand, dass wir uns selber ausleben dürfen. Das durftest du nicht. Du musstest einen Dutt tragen oder einen Zopf und ich mochte beides nicht. Ich mochte beides immer nicht. Wir durften keine offenen Haare tragen oder auch halboffen zumindest. Oder auch diese Arbeitskleidung. Verzeiht mir, dass ich das so sage, okay? Das ist natürlich Geschmackssache. Diese Arbeitskleidung war vor 400 Jahren modern. Das waren Nonnenanzüge. Wir sahen aus wie Pinguine. So, das ist so vorbei für eine 20, 30 oder auch 60-jährige Frau. Es war altmodisch. Und dieses, wir mussten uns einpacken im Verkauf in eine Person. Wir mussten eigentlich so eine Maske aufsetzen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das wurde mir bei der letzten Firma so richtig bewusst, dass es am Ende gar nicht um diese Schönheit geht, um diese Liebe mit Menschen zu arbeiten, so wie ich sie heute für mich selber ausleben kann, ohne sie zu manipulieren, sondern auf ehrliche Art und Weise auch mal zu sagen, hey, du brauchst das nicht. So schminkt dich. Ich kann auch sehr oft sagen, oder das mache ich auch oft, wenn ich tolle Frauen habe, die dann Anlass haben und nicht wissen, ob sie sich schminken lassen sollen, ich hau da nicht ein Argument raus und sage, ja, bei mir kriegst du das und das, sondern ich sage im Gegenteil, schmink dich selber. Weil man findet sich selber sehr oft einfach noch immer am besten. Gerade wenn Frauen sich selber sehr gut schminken können, dann lassen wir uns, glaube ich, eher ungern schminken. Und einfach ehrlich sein, einfach ehrlich, das bewahrt es am Ende so am längsten, am schönsten auf. Und ja, das zum Thema Verkauf und dann hatte ich da gekündigt, habe mich wieder um neue Jobs umgesehen, um einen Teilzeitjob und ich erinnere mich auch, wie ich so dachte, gehst du jetzt wieder in den Verkauf? Und da waren halt zwei dicke Minuspunkte. Der erste war wieder, dass ich nur eine Nummer bin, dass ich nicht Lena Befus sein darf, sondern einfach irgendwo untergejubelt werde und einfach für irgendeinen Chef da ganz oben, der einfach nie auf meiner Ebene da unten im Verkauf, sage ich mal jetzt, ist, der das gar nicht nachvollziehen kann, der da irgendwelche Regeln erstellt, die für mich nicht menschlich sind. Und das Zweite, was auch nochmal so ein Minuspunkt war, die meisten Hochzeiten oder Schminktermine fanden samstags statt. Samstag ist aber auch der stärkste Tag im Verkauf. Sodass, wenn du gerade in der Beauty-Szene bist, müsste ich als Teilzeitkraft immer samstags aushelfen. Aber ich will samstags ja schminken. So, deswegen, es hat sich einfach so total gebissen. Und ich bin ehrlich zu euch, jetzt kommen wir so zu diesem Thema Selbstständigkeit. So quasi der zweite Teil. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ich glaube, dass diese Folge super lang wird, aber ich glaube, dass Split macht auch wenig Sinn. Ich muss mal ganz kurz schauen. Monitor ist schon auf Sekunde, wir sind bestimmt schon bei einer Stunde. Moment, komm schon. Ja, eine Stunde. Okay. Ja, doch, ich glaube, ich mache diese Folge einfach jetzt zu Ende. Also ich werde an dieser Stelle jetzt einfach weiter sagen, aber wer jetzt so sagt, okay, bei mir ist es jetzt ausgeschöpft vom Podcast, dann macht an dieser Stelle gerne Pause und ab jetzt gehe ich so in den zweiten Teil rüber zum Thema Selbstständigkeit. Wie habe ich mich dann am Ende dafür entschieden? Worauf kommt es meiner Meinung nach heute an? Und ja, los geht's. Zweiter Teil, Thema Business und Selbstständigkeit. Also, es war nicht so, dass ich zwischenzeitlich immer wieder dachte, oh, wie cool wäre das, komm, mach dich selbstständig. Hatte ich gar nicht, Leute, bin ich ehrlich zu euch. Ich hatte so eine Angst davor. Ich kannte zu dem Zeitpunkt niemanden, der selbstständig war. In meiner Familie war niemand selbstständig, in meinem Freundeskreis war niemand selbstständig. Jeder hatte diesen, in Anführungsstrichen, sicheren Job. Und ich möchte euch auch sagen, ich hatte auch eher so Sätze im Kopf wie, ja, wenn du dich selbstständig machst, zieht der Staat dir nur die Hosen aus und nee, das wird eh nichts, dann wirst du das nicht schaffen und dann verschuldest du dich. Und ich hatte immer solche Sätze im Kopf zu Selbstständigkeit. Und dann hatte ich ja da gekündigt und habe schon so überlegt, mich so teils selbstständig zu machen, habe aber noch nach neuen Jobs so Ausschau gehalten und ich möchte euch von einem Bewerbungsgespräch noch ganz kurz erzählen. Ich hatte so 50-50. Machst du dich jetzt einfach selbstständig oder nimmst du einen Job an? Weil ich habe damals wie eine Wahnsinnige gesucht, gesucht und gesucht. und nichts gefunden. Ich habe wirklich keine Teilzeitstelle gefunden. Und ich rede jetzt, ich war nicht anspruchsvoll und dachte, ja, das mache ich nicht. Leute, ich wäre, glaube ich, sogar bereit zu putzen. Ich hatte sicherlich so schwarz oder privat eine Putzstelle gefunden, wollte ich aber nicht. Ich wollte was Offizielles, weil wenn du eine offizielle Teilzeitstelle hast, wird dir ja noch deine zum Beispiel Krankenkasse übernommen. Dann hast du quasi weniger Kosten in der Selbstständigkeit. Deswegen dachte ich so, ja, fahr nochmal die sichere Schiene. Und ich habe keinen passenden Teilzeitjob gefunden. Heute weiß ich warum. Heute weiß ich warum. Weil ich schon immer, in Anführungsstrichen, weil ich einfach komplett selbstständig sein sollte, glaube ich. Weil es für mich bestimmt war, vom ersten Tag an genau diese Reise zu machen, ohne einen weiteren Job. Weil ich war schon, als ich studiert hatte, ich hatte keinen Job, so Nebenjob, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie auf 3-4 Sachen gleichzeitig konzentriert. Ich habe immer eine Sache durchgezogen. Nur das Studium, nur ein Job oder jetzt nur Selbstständigkeit. Ich habe nie so verschiedene Sachen so kombiniert, weil mir der Fokus oder die Kraft dann vielleicht auch fehlte. Und ich hatte aber noch ein Bewerbungsgespräch und zwar gab es am Bremer Flughafen damals noch keinen Duty-Free-Shop, also diese Geschäfte, so wenn ihr so hinter nach der Sicherheitskontrolle da durch seid. Und ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit einem Mann und die wollten mich auch, ich sollte auch Filialleitung von diesem Store werden. Und also quasi die höchste Position eigentlich dort vor Ort. Und das wären auch, glaube ich, richtig viele Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, was er damals noch gesagt hat. Also unfassbar hohe Position mit ganz viel Verantwortung in Schichten, auch an Feiertagen, so halt wie der Flughafen natürlich auch aufhat. Also super starker, intensiver Job. Fragt mich nicht, warum ich überhaupt zu dem Vorstellungsgespräch gegangen bin. Ich erinnere mich aber, jetzt ohne Namen zu nennen, ich erinnere mich an ein paar Gespräche mit Freunden, die zu mir meinten, Lena, nimm doch einfach nochmal den Job an, spar dir doch dadurch ein bisschen Geld und dann, wenn du so quasi genug Geld hast für eine Selbstständigkeit, dann wirst du einfach da kündigen und dann wirst du halt selbstständig. So, die, um ehrlich zu sein, entweder haben sie nicht an mich geglaubt oder was auch immer, oder sie hätten es wahrscheinlich so gemacht. Aber wisst ihr, als sie das ausgesprochen haben, ohne das jetzt so gegen sie böse zu meinen, aber ich wusste in mir, als das ausgesprochen wurde, wusste ich bereits, dass das so niemals passieren wird. Denn der Mann hatte gleich zu mir gesagt, dass ich mit Überstunden rechnen muss, weil sie das neu eröffnen. Und ich habe ja schon mal einen Laden hier mit aufgebaut, weil sie erst eröffnet haben. Das war ja noch so ein kleines Ausmaß. Der Laden wäre ja, glaube ich, 400 Mal größer. Und ich dachte so, okay, wenn du den Job annimmst, wirst du kein Leben haben. Das wird dein dritter Burnout. Du wirst so kaputt gehen an diesem Job. Und ich wusste, dass ich weder das Geld sparen werde, weil, also was heißt sparen werde, sondern dass mir das Geld gar nichts bringen wird einfach. Und vor allem, dass meine Lebenszeit, meine Kraft, meine Motivation für mein Make-up verschwinden wird. Weil wie soll ich denn 60 Stunden irgendwie eine Filialleitung sein und dann noch nebenbei schminken? Also ich wusste, das wird eher meine Selbstständigkeit eher komplett auslöschen. Oder mein, nicht Selbstständigkeit, sondern der Beruf Make-up-Artist. Ich wusste, der wird ausgelöscht dadurch eher. Und letzten Endes weiß ich, was mir da überhaupt nicht gefallen hat, war, dass sie mir ein viel zu geringes Gehalt geben wollten. Das war, ich wusste ja dadurch, dass ich schon mal Store-Managerin war, was für Aufgaben auf mich warten werden. Und das war ein Witz, Leute. Das war einfach ein Witz, was sie da geboten haben. Da dachte ich, Entschuldigung, schämt ihr euch nicht? Das ist so eine Ausbeute heutzutage teilweise. Das war so eine Ausbeute. Da dachte ich, nee. So, letzten Endes, mein Mann war, glaube ich, schon immer für die Selbstständigkeit. Er hat zu der Zeit seine Ausbildung auch gerade beendet. Und ja, dann habe ich mich tatsächlich, meine Kündigungsfrist vom letzten Job lief dann aus. Das war Ende Mai. Und am 1. Juni 2017 bin ich zum Amt hier gegangen in Stur, habe mich da hingesetzt vor einer Frau, wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, Leute. Ich wusste gar nichts. Habe mich da hingesetzt und habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Und dann hat sie nur gefragt, als was? Und dann meinte ich, als Make-up-Artist. Und dann hat sie das einfach nur eingetragen. Und auch das möchte ich an dieser Stelle jetzt sagen, weil das wissen, glaube ich, 99% der Frauen nicht, die Make-up-Artist werden möchten. Viele glauben, dass man eine Prüfung oder eine Ausbildung machen muss als Make-up-Artist. Nein, musst du tatsächlich nicht. Das ist in Deutschland nicht so, dass du da was vorweisen musst. Rein theoretisch kann sich jeder Make-up-Artist nennen. nur mal so in Klammern Thema Zertifikat und sowas, ne? Du, ich finde im Herzen, du musst im Kopf, in deiner Hand als Künstler ein Make-up-Artist sein, aber ich weiß, dass auch an die, und das möchte ich jetzt einfach mal sagen, ich weiß, dass, glaube ich, viele Menschen da draußen sich darüber aufregen und sagen, ja, jetzt kann sich ja jeder, sondern, ja, was juckt es dich denn? Was hast du denn für ein Problem damit, wenn anderer sich Make-up-Artist nennt? Ist es dein Leben? Was kümmerst du dich überhaupt um den? Also, da bin ich vollkommen anderer Meinung. Es hat Menschen wie mir den Arsch gerettet. Das war, weil ich hätte mir zu keinem Zeitpunkt das finanzieren oder leisten können oder auch die Zeit nicht oder so. Also ich hätte es nicht geschafft, einfach so eine lange schulische Ausbildung irgendwo in der Schule zu machen. Und eine Sache möchte ich auch dazu sagen. Mich zum Beispiel hat das Programm, ich habe mich sogar mal informiert bei zwei Schulen, weiß ich, mich hat das Programm nie angesprochen. Ich möchte nicht lernen, wie man Schmetterlinge auf die Wange klebt oder einen Clown schminkt. Das war nicht meins. Ich war vollkommen auf Beauty fokussiert. Schönheit. Die Frau schön zu schminken, nicht zu einem Affen oder Clown. Also nicht so typisch Maskenbildner, sondern nur die schönste Version. Egal für welchen Anlass, ob Hochzeit, Bewerbungsgespräch oder Jubiläum, was oder Fernsehshow. Ich wollte immer die schönste Version nur schminken. Und in einer, diese klassischen Schulen damals, da gab es aber viel mehr Themen, die mich einfach nicht interessieren. Und wenn es irgendwas, also eine Sache kann ich euch echt zu mir sagen. Wenn ich mich für etwas entscheide, beziehungsweise entscheiden sollte, und da ist irgendetwas, was mir nicht passt, mache ich sofort einen Rückzieher, weil ich das so heutzutage so als Zeitverschwendung ansehe, dass ich mir irgendwas anhören oder antrainieren oder anlernen muss. Ich bin mir, oh, es klingt jetzt so eingebildet, aber ich bin mir einfach zu schade, das anzutun, wobei ich später weiß, ich will es eh nicht machen. Und ja, so viel halt zum Thema so Make-up-Artist und Zertifikat, beziehungsweise schulische Ausbildung. Und deswegen habe ich mich halt dagegen entschieden, aus ganz vielen Gründen. Ja, und habe dann meinen Gewerbeschein bekommen, habe meine Website über Nacht selber mit meinem Mann erstellt. Über Nacht, weiß ich noch. Und ja, und nun war ich offiziell selbstständig und möchte an dieser Stelle, so peinlich mir das ist, sagen, dass ich dachte, ich bin der beste Mensch der Welt. Ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin auf der Erbse. Ich dachte so, ja, jetzt bist du Gangster, jetzt bist du super cool. Leute, heute denke ich so, Gott, wie naiv war ich, wie dumm war ich. Ich habe das so anders gesehen damals. Ich dachte, dass dieser Titel Selbstständigkeit so wie so ein Statussymbol ist. Und Leute, das ist es nicht. Es ist einfach nur eine andere Form der Berufung. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, nicht jeder, glaube ich, muss selbstständig sein. Nicht jeder muss davon träumen, sich selbstständig zu machen. Manche haben so einen geilen, coolen Job. Sie sind so erfüllt in ihrer Position und in ihrer Tätigkeit. Auch das ist eine Berufung. Auch das ist, hast du dir vielleicht im Seelenplan so ein bisschen ausgesucht, dann ist es doch mega. Wichtig ist zu fragen sich selber, wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut in deinem Job oder nicht? Und sobald du kommst mit Nein, weißt du, dass das so nicht für dich vorgesehen ist, sondern da du darfst, gib dir selber die Erlaubnis, dass du wechseln darfst. Und mir fällt jetzt, das möchte ich auch unbedingt sagen, ich möchte euch jetzt mal was sagen, auch das nehme ich heute überhaupt nicht böse auf. Damals habe ich es sehr böse aufgenommen, weil ich ganz doll mit meinem Ego da war. Und zwar haben ein paar Personen aus meinem Umfeld mir sehr oft gesagt, Lena, du wechselst so oft den Job, das ist nicht gut, das kommt scheiße drüber im Lebenslauf, das ist überhaupt nicht gut, was du machst. Und beiß mal so nach dem Motto, beiß mal die Zähne zusammen, zieh mal durch und das ist nicht gut, was denken dann die Chefs? Und ich habe mich so angegriffen und beleidigt gefühlt, weil ich so dachte, soll ich sterben oder was? Das dachte ich mir einfach nur. Und ich dachte mir so, du, wenn du an meiner Stelle wärst, du wärst schon dreimal weggerannt. So. Auch mein Mann sagt heute so, dass ich echt, wenn es schlimm wurde, er sagt, du bist einfach gegangen. Aber es für mich war wirklich, also ich finde, für meinen Geschmack habe ich es auch lange gezogen. Also ich finde 6 Monate Überstunden, also so wirklich, dass du quasi 6 Monate nur in einem Laden lebst. Oder psychisch so krank zu werden, dass dein Körper komplett streikt. Ich finde, wohin sollte es denn noch gehen? Wie lange soll ich das denn noch aushalten, wisst ihr? Ich habe es wirklich lange durchgezogen, aber wenn ich wusste, so du bist am Ende angekommen, dann bin ich auch einfach abgesprungen. Und ich möchte euch auch sagen, ich finde auch das, sorry, jeder darf da seine Meinung haben, weil ich höre gerade so ganz viele ältere Geschäftsführer, die so bestimmt sagen, nein, 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 das stimmt nicht, dann bist du nicht treu. So, das ist alles gebabbelt für mich. Ich finde heutzutage, mit jedem Jobwechsel bei mir, ne, hatte ich immer eine, ich will mal so sagen, wie bessere Position. Klar, Store Manager ist, glaube ich, so von der Position das Höchste, aber mit jedem Wechsel habe ich zum Beispiel eigentlich mehr Geld verdient. Mit jedem Wechsel hatte ich es besser bei der Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? Weil du nimmst doch nicht einen Job an, der schlechter ist, so. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Deswegen sehe ich eher einen Jobwechsel immer als Wachstum an, als schöne Veränderung und als Fortschritt eher. Und auch bei meinem Mann, zum Beispiel war mein Mann 4 Jahre bei der Arbeit, er hat da seine Ausbildung 3 Jahre gemacht und danach hat er noch ein Jahr Vollzeit dran gehangen und ich dachte, also weil er da so unglücklich war und verzeiht mir, dass ich das so sage, aber der hat da unter meiner Meinung nach, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, er hat so wenig verdient, dass ich das, also ich habe, glaube ich, sogar als Teilzeitkraft damals, ich war zu Beginn auch übrigens mal einen Monat Teilzeit, ich glaube, ich habe da sogar mehr verdient als er in Vollzeit. Also es war wirklich, du konntest einfach nicht leben. Wir reden jetzt hier nicht von so super abgehobenen Summen, sondern du konntest davon nicht mal leben. Und mein Mann, glaube ich, hatte aber totale Angst am Anfang. Ich sage das jetzt mal einfach so, auch wenn er das vielleicht heute nicht so zugeben würde. Er hatte totale Angst zu wechseln. Wisst ihr, mit welcher Begründung? Er dachte echt, dass er nichts Besseres findet. Das dachte er echt. Dabei war sein Job, sein Job war der unterirdischste, den es auf diesem Planeten nur geben kann. Das war mit Abstand der schlechteste Job. Und er dachte, er wird nichts Besseres finden. Und ich bin halt heute tatsächlich dafür und ich stehe auch dazu, wenn es dir nicht gut geht bei der Arbeit, dann krieg die Füße hoch, beziehungsweise nimm deine Füße in die Hände und lauf. Geh! Tatsächlich würde ich heute, vor allem mit meiner Erfahrung, es immer wieder so machen. Es hat noch kein Chef zu mir irgendwann oder in einem Gespräch gesagt, ja, sie wechseln aber ganz schön oft, weil sie gesehen haben, dass die Position, dass die Firmen auch, also die Marken auch immer besser wurden. Dass das Ganze immer so, du wächst ja damit. Und klar, ich glaube nicht, dass ich das gut finden würde, wenn ich alle 3 Monate wechsle, also so total springe, aber es ist, wenn du für dich einfach merkst, es ist nicht deins, dann geh einfach, dann trau dich einfach zu gehen. Und vertrau doch dem Universum, vertrau dem Leben, dass der nächste Chef dich nicht deswegen verurteilen wird, weil manche glauben, glaube ich, so, ja, wenn die mich kündigen oder ich kündige und dann steht das da irgendwo im Arbeitszeugnis, ganz ehrlich, vertraut darauf, dass der nächste Chef von euch so oder Chefin oder Selbstständige, was auch immer, vertraut darauf, dass dieses Zeugnis nicht begutachtet wird, sondern dass es eurem nächsten Chef einfach egal sein wird, sondern weil er euch einfach gut findet. Geht in dieses nicht, was man nicht haben könnte, sondern geht dann, was auch passieren kann. Denkt positiv, schaut, was sich auch ergeben könnte dadurch. Und wie gesagt, eure Lebenszeit, sie geht, sie läuft. Und wenn du bei einer Arbeit krank wirst oder kaputt wirst, dann, also da musst du nicht zu einer Wahrsagerin gehen. Das wird dir ein kleines Kind sogar im Kindergarten beantworten. Wenn dich eine Arbeit krank oder kaputt macht und du fragst das Kind, was soll ich machen, wird es dir sagen, geh. Und genau so ist es im Leben. Das Leben ist einfach gestrickt, nicht kompliziert. Es ist unser Kopf, das sind die Ängste, die Zweifel, die Sorgen. Erlaube dir zu gehen, erlaube dir das einfach. Und also nochmal zu diesem Thema, nur ganz kurz dieses Wechseln. Weil viele glauben halt so, wie früher, so man muss 10 Jahre bei der gleichen Stelle sein. Also da habe ich eine ganz andere Meinung zu, muss man überhaupt nicht. Weil ich kenne zum Beispiel jemanden, sage ich jetzt mal einfach nur, diese Person ist seit über 10 Jahren in dem einen Job. Diese Person mag den Job überhaupt nicht, ist so unzufrieden und wechselt aber nicht. Und ich finde, vor allem nach 10 Jahren hat sich, oder jetzt in den letzten 10 Jahren, findet ihr nicht, dass die Welt oder die Berufswelt allgemein, findet ihr nicht, dass die Berufswelt sich total verändert hat? Und man bleibt, verzeiht mir, dass ich das so sage, also außer das ist eine Firma, die sich super weiterentwickelt, mit der Zeit mitgeht, so schön menschlich ist, ein toller Arbeitgeber ist, dann natürlich ja, aber wenn du das Gefühl hast, du sitzt irgendwo, wo ihr so im Mittelalter noch stehen geblieben seid, dann, ich finde, auch der eigene Horizont, das eigene Gehirn, du wirst nicht gefördert. Man denkt dann so bis hierhin und nicht weiter. Und dadurch, dass man halt wechselt, und auch mein Mann hat ja dann Gott sei Dank gewechselt und er ist jetzt bei seinem dritten Job, ich glaube seit so jetzt 7 oder 8 Jahren, und ich muss wirklich sagen, er ist so glücklich, dass er gewechselt hat. Und er hat immer auch nach der zweiten Stelle gesagt, und damals gab es Stress, und er hat auch gesagt, ich glaube, ich finde nichts Besseres. Leute, es ist immer besser. immer besser geworden bei ihm. Und so ist es bei allen, die ich persönlich kenne. Wenn sie wechseln, sagen sie immer, es war immer die beste Entscheidung zu wechseln, immer. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, traut euch. Denkt nicht, dass jeder Chef so ist wie euer jetziger. Es gibt da draußen eine andere Firma, wofür ihr bestimmt seid. Und selbst wenn ihr auch da nicht lebenslänglich bleibt, aber der nächste Job wird euch wieder zu dem nächsten bringen oder zu eurer Selbstständigkeit, wisst ihr? Weil bei mir war auch diese Kombination aus diesen 3-4 Jobs, jede Stelle hat mich zur nächsten gebracht und die letzte hat mich genau richtig zu meiner Selbstständigkeit geführt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet euch selbstständig machen, jetzt komme ich auch so eigentlich zum Thema Selbstständigkeit. Bitte spricht, nur ein Tipp jetzt, spricht nur mit Menschen darüber, die selbstständig sind, die dort sind oder in dem Themengebiet, was euch interessiert, wo ihr hin möchtet, oder die groß träumen und groß denken und euch nicht immer alles schlecht reden. Geht nicht zu Menschen, die voller Angst sind, die sich selber gar nichts trauen, die alles negativ reden, die selber nicht den Mut haben und die auch nicht gönnen, wie auch immer. Geht nicht zu diesen Menschen. Ich hatte, um ehrlich zu sein, glaube ich, nur Dennis, obwohl er selber nicht mal selbstständig war, der wirklich das Ganze befürwortet hat, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass die anderen nicht daran geglaubt haben, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Und ich kann euch nur sagen, dass es so viel Zeit kostet und Kraft, versuchen, die anderen zu überzeugen, dass sie einen pushen, dass sie einen motivieren für die Selbstständigkeit. Und ich möchte jetzt kommen eigentlich so diese ganzen der erste Teil war ja wirklich nur so meine Vergangenheit. Jetzt kommen wir aber so zu diesem Mindset-Thema Beruf, Business und Selbstständigkeit. Ich sehe das heute so. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, finde ich es am allerwichtigsten, Platz 1, brenne dafür. Du musst dafür brennen. Lebst du dafür? Brennst du dafür? Rastest du so richtig aus innerlich? Hast du so, Entschuldigung, Feuer unterm Arsch und möchtest sofort loslegen und du findest das so geil eigentlich und du kannst dir eigentlich so tief in dir nichts anderes vorstellen. Du gehst immer schlafen und du denkst die ganze Zeit nur daran, aber so in positiver Form. Du willst das Ding abreißen, du willst es probieren. Wenn du diesen Zustand erreicht hast, musst du die anderen gar nicht überzeugen, weil sie es spüren werden. Und dann werden sie anders mit dir reden. Aber wisst ihr, was sehr häufig der Fall ist, was ich so persönlich beobachtet habe in den letzten 3 Jahren? War auch bei mir, glaube ich, so. Dass wir selber ganz doll, also wir möchten selbstständig sein, aber wir zweifeln so krass an uns. Wir haben so eine große Angst davor. Aber dann sind wir beleidigt und traurig, wenn die anderen uns nicht motivieren, nicht hinter uns stehen, das nicht befürworten. Befürwortest du das überhaupt selber? Stehst du überhaupt selber hinter dir? Das ist das Gleiche wie mit allen Themen im Leben. Selbstliebe genauso. Wir möchten von den anderen geliebt werden, anerkannt werden. Erste Frage, liebst du dich überhaupt selber? Schenkst du dir überhaupt selber Anerkennung? Und auch hier fängt die Arbeit bei dir an. Nicht außen, sondern bei dir. Du darfst lernen, dafür zu brennen. Du darfst lernen, dir selber jetzt Anerkennung dafür zu schenken. Du darfst lernen, für deinen Traum loszugehen. Und wo wir schon bei Traum sind, was ich auch erwähnen möchte, und das ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm oder so, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm von anderen Menschen. Weißt du, ich finde das, also das habe ich gelernt, das wusste ich nicht früher. Das habe ich für mich selber so ein bisschen erkannt in den letzten Monaten und Jahren. Mein Mann hat mich ja unheimlich unterstützt, die ganze Zeit, auch heute noch. Unfassbar. Ich finde, er hat mich so doll unterstützt. Aber irgendwann, glaube ich, habe ich erkannt für mich, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und dass ich verstehen darf, dass es mein Traum ist und nicht seiner. Weil wenn zum Beispiel wir mal ein Video früher gemacht haben, und er hat das nicht sofort bearbeitet, dann war ich so, ja, innerlich, ja, ich würde schon fast sagen, so minimal beleidigt und dachte so, Mann, wieso macht er das nicht? Das ist doch wichtig. Und da, so heute weiß ich, Mann, Lena, bist du doof? Das ist dein Traum. Erwarte nie, dass ein anderer deine Berufung, deine Vision im Herzen so ausleben kann wie du. Es ist dein Traum und Gott sei Dank, ich bin so froh, dass mein Mann auch jetzt, er hat seinen eigenen Traum, er wird jetzt sein eigenes Business, er macht jetzt eine Werbeagentur auf, er macht jetzt seinen eigenen Traum und ich möchte, soweit es mir möglich ist, ihn unterstützen. Aber was ich auch weiß ist, es bleibt sein Traum. Am Ende soll er entscheiden, am Ende muss er, wenn er mich sogar mal fragt, das oder das, frage ich ihn auch, was fühlst du mehr, was würdest du gerne mehr ausprobieren? Deswegen seid nicht so oder lasst uns nicht so traurig sein, wenn die anderen nicht so jubeln und aufspringen und sagen, oh wow, Glückwunsch. Leute, ich kann, also ja, in den Social Media so Kanälen, ja, ich erinnere mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, haben bei Facebook und so ganz viele geschrieben, aber es ist für dich selber noch viel bedeutender als für die anderen und das wird auch meistens so bleiben. Weil es doch für dein Seelenplan, das ist deine Berufung. Und lass uns verstehen, so wie du für deins brennst, brennen die anderen für ihre Sachen. Selbst wenn sie nicht dafür losgehen, sich nicht trauen, Angst davor haben, das ist eine andere Sache. Aber wir dürfen verstehen, dass unsere Vision einfach auch unsere ist. Natürlich dürfen wir alle teilhaben lassen und auch Teams erweitern. Mitarbeiter, das auch in die Welt raustragen. Aber ihr wisst jetzt, ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen möchte. Seid nicht traurig und nicht beleidigt, wenn die anderen nicht ausrasten und so, weil ich erlebe das halt in meiner Make-up and Mindset Academy, dass nicht selten Frauen kamen am ersten Tag und das war so schön, die ersten, also jeder Tag ist der Hammer, aber es war so besonders und dann kamen sie am zweiten, dritten Tag und sagen, ja, guck mal, du, die sehen das und die sagen überhaupt nichts und genau das meine ich. Es ist doch dein Traum. Du sollst dich nur dafür freuen. In dem Moment, wo du dich freust, wo du es ausstrahlst, innen, von innen nach außen, dann überträgt es sich eher, aber das sollte nicht deine Erwartung sein. Du sollst das überhaupt nur für dich machen, nicht für die anderen. Also nur mal so ein ganz wichtiger Nebensatz, mach dich nie selbstständig, um es anderen zu beweisen. Das, meiner Meinung nach wird es eh nichts. Aber mach es für dich einfach und es sollte uns eigentlich egal sein, was die anderen davon halten. Du kannst nicht hier die Aufgabe jetzt so umdrehen und versuchen, es anderen zu beweisen oder zu zeigen, wie wichtig dir das ist. Mach es einfach nur zu deinem Baby. Achte auf dein Baby ganz alleine. Und wenn sich jemand von außen freut, sei dankbar. Aber erwarte es nicht, dass es von außen mehr Input gibt, als du selber reinsteckst. So, das wollte ich nochmal unbedingt dazu sagen. Dann zurück, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, ich hatte mich dann selbstständig gemacht, der 1. Juni habe meine Website gemacht und ja, ich war damals wirklich ein bisschen naiv, muss ich wirklich sagen, aber einerseits denke ich mir halt, ich hatte gar keine Erfahrung, ich kannte nicht wirklich jemanden, der mir geholfen hat, wobei ich zu der Zeit eine Freundin kennengelernt habe, die auch selbstständig war, sie hatte einen Friseursalon und ich muss auch ehrlich gestehen, sie war ein Schatz. Denn sie war, glaube ich, die Einzige, die wirklich daran geglaubt hat und sagte, Lena, mach das. Und eine Sache, auch eine sehr wichtige, auch hier kommen echt viele wichtige Dinge zusammen, aber stell dir doch mal die Frage, wenn du davon träumst, selbstständig zu sein, stell dir doch mal die Frage, wirklich jetzt, was wird dir im allerschlimmsten Fall passieren, wenn es nicht klappt? Was wird im schlimmsten Fall passieren? Stirbst du davon? Nein. Brichst du dir beide Beine? Nein. Wirst du von der Erde runterfliegen? Nein. Wirst du deine Wohnung verlieren? Nein, weil du wirst das Universum und Leben gibt dir einen Weg, das wieder zu fixieren quasi. Was wird im schlimmsten Fall passieren? Nehmen wir mal an, du hast einen Kredit genommen. Wirst du jetzt bis zu 90 bis in den Knast gehen, weil du das nicht abbezahlen kannst? Nein, du wirst es abbezahlen können irgendwann. Selbst wenn du einen Kredit genommen hast. Du wirst, egal was du probierst, das Schlimmste, was dir bei einer Selbstständigkeit passieren kann, ist, dass du vielleicht wieder im schlimmsten Fall in ein Angestelltenverhältnis gehst. Und lass uns mal ehrlich sein, es gibt definitiv schlimmere Dinge als das. Und meistens muss ich sagen, wenn ein Mensch selbstständig ist und er kommt da so ein bisschen rein, ein paar Monate, und merkt dann so, okay, es läuft gerade nicht gut, und dann, wenn dieser Gedanke kommt, muss ich vielleicht wieder noch eine Stelle dazu nehmen, meistens entwickelt der Mensch in dieser Phase so eine Power. Er hat so krasse Ideen, dass er sein Business wieder weiter voranbringt, anstatt sich irgendwo anstellen zu lassen. Das habe ich so sehr oft miterlebt, dass es Leute eher motiviert, ich habe das genauso, wenn man mir sagen würde, ja, angestellt werden ist, würde ich sagen, nein, ich mache alles auf dieser Welt, ich mache alles, ich werde mich alles trauen, weil oft trauen wir uns einfach nicht, sind nicht mutig und denken, was die anderen darüber nachdenken. Und ich habe so viel Mut in dem Moment, weil ich einfach keine Lust habe auf ein Angestelltenverhältnis wieder. Und dann pusht dich, dann wächst dein Business auch wieder und dann ist wieder alles gut. Also, werd dir bewusst, dass im schlimmsten Fall du einfach nur wieder einen Job annimmst. Und das war's. Und ich muss euch ehrlich gestehen, dieses Risiko finde ich einfach nicht so hoch. Aber was passiert, finde ich, wenn du denkst, dass dass dein Angestelltenverhältnis so... ich spare mir das kurz auf. Leute, verzeiht mir, ich möchte mal Ich notiere mir was, weil ich möchte, ich glaube, darüber freut ihr euch, ein kleines bisschen auf das Thema Money Mindset gleich eingehen. So, ich habe es notiert, werde ich gleich machen. Also, zurück zum Thema. Wenn du dich selbstständig machst, ist das Schlimmste, was dir passiert, einfach wirklich, dass du vielleicht dir einen Teilzeitjob dazu nimmst oder einen anderen Nebenjob. Das ist das Schlimmste. Und wisst ihr, anstatt dass wir so immer darauf gucken, ja, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, weil, wisst ihr, wir gucken voll oft auf die Probleme, auf die Sorgen, auf die Ängste. Ist ja okay, so, aber wie oft guckst du denn auf die guten Seiten? Wie oft hast du denn darüber nachgedacht, wie geil das werden kann? Wie oft hast du darüber nachgedacht, wie du das dann machen würdest oder wie du mit den Kunden sprichst oder wie dein Produkt dann aussieht? Wie oft hast du darüber nachgedacht? Und meistens ist es einfach so, dass wir Genies sind und überwiegend nur auf die Probleme gucken, aber nicht auf die Lösung oder auf die Möglichkeiten oder die Chancen, die wir haben. Und hier ganz einfach, Gesetz der Anziehung. Je mehr du an dieses Schlechte denkst, desto mehr ziehst du es an. Je mehr du an das Gute denkst, so wie geil es klappen wird, dir ein Vision Board machst, vielleicht irgendwie wichtig ist wirklich, dass du dein Mindset aufbaust. Lerne, stark zu werden, beziehungsweise ausgeglichen, okay? Es gibt für mich keine perfekten Menschen vom Mindset, aber lerne, stabil zu sein. Lerne, nicht so lange in negativen, ängstlichen Sorgen zu stecken oder so Emotionen, sondern sieh diese Fülle in deinem Leben. Sieh das, was auch möglich ist, nicht immer nur die schlechte Seite. Fokussiere dich, konzentriere dich auf das Gute, was auch passieren kann. Und genauso wird dieses Gute sich eher in deinem Leben realisieren. Das habe ich ein bisschen später erst gemerkt, aber okay. Und für mich ist halt die Selbstständigkeit einfach so ein wichtiger Schritt in meinem Leben gewesen. Nicht nur gesundheitlich, dass ich komplett gesund bin. Ich hatte zum Beispiel mein Leben lang eine Schilddrüsenunterfunktion. Die ist weg. Die ist komplett weg. Obwohl Ärzte immer sagen, dass du dein Leben lang Tabletten einnehmen musst. Die ist weg. Ich glaube nicht nur durch die Selbstständigkeit, sondern vor allem, weil ich so mich überhaupt mit diesen spirituellen Themen beschäftigt habe. Weil ich glaube, dass jeder Körper sich ja selber heilen kann. Dazu gibt es übrigens eine Podcast-Folge. Ich glaube, mein Gesundheitsrezept heißt es. Da gehe ich darauf ein. Aber ich schlafe besser, ich fühle mich besser. Mein Körper hat irgendwie damals durch den letzten Job, weil wir nur stehen durften, ich hatte ganz starke Wassereinlagerung. Mein Körper war so erholter. Meine Pickel, muss ich sagen, gingen auch weg. Ich hatte ganz starke, unreine Haut, ganz, ganz kaputte Haut immer. Meine Haut wurde besser. Ich war so glücklich geworden, einfach in der Ruhe zu sein. Und ich glaube, dass nicht jeder Mensch sich in einem riesigen Team wohlfühlt. Und ich finde, das ist auch okay. Nicht jeder muss zwischen 2000 Leuten sich besonders gut eingebracht fühlen. Und dazu gehöre ich. Ich liebe es aktuell noch, okay? Vielleicht wird es später anders. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann Angestellte habe und das aber auf einer ganz anderen, liebevollen Ebene machen würde. Aber aktuell liebe ich es, alleine zu arbeiten. Wenn ich Ruhe habe und alleine zu Hause bin, Leute, kommen die genialsten Ideen zustande. Ich bin so produktiv, so ruhig. Die Sachen haben so eine echte, lebendige, schöne Art. Und im Team fühle ich mich sehr oft so, ja, sag ich mal, so eingeengt. Und jetzt, heute, nach vielen Jahren, verstehe ich auch, warum mir das dort im Verkauf nicht gefallen hat, weil ich fand es doof, dass ich etwas ausleben musste, was nicht zu mir gepasst hat. Und das habe ich hier nicht. Ich mache alles nach meinem Geschmack. Und noch ein kleiner Tipp von mir, Thema Selbstständigkeit. Bitte, ich hatte in meinen letzten 3 Jahren, ich hatte ein paar Menschen kennengelernt, die super erfolgreich sind. Nicht jeder, der erfolgreich und reich ist, ist bekannt. Das heißt, nur weil man ihn vielleicht nicht aus dem Fernsehen kennt, heißt das nicht, dass der, so wisst ihr, was ich meine, nicht so erfolgreich ist. Und ich habe richtig krasse Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Und also um mir jetzt einfach so ein Beispiel jetzt, und das waren Multimillionäre, die so viele Unternehmen geführt haben, international. Und richtig persönlich, weiß auch das, denke ich, das ist vom Universum ein Geschenk gewesen. Und das wird auch euch passieren. Ihr werdet genau zur richtigen Zeit die richtigen Menschen kennenlernen. Und mit einem davon, der wollte sogar mit mir zusammenarbeiten, ganz zu Beginn, und wollte damals noch eigene Wimpern herstellen. Ich habe mich am Ende nicht darauf eingelassen, weil es nicht zu mir gepasst hat. Er hat quasi über mein Produkt oder über die Wimpern als Mann, älterer Mann, ganz andere Sachen, so Vorstellungen gehabt als ich. Und ich dachte so, nein, das ist schrecklich, ich würde das nie so machen. Aber ich hatte die finanziellen Mittel nicht. Und letztendlich so, ich habe mich komplett dagegen entschieden, was auch die beste Entscheidung war. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr glaubt, dass euer Business auf diesem Wege, wie ihr es euch vorstellt, am besten laufen wird, dann verspreche ich euch, es wird genauso am besten laufen. Bitte glaubt mir das. Bitte, bitte, ich spreche aus eigener Erfahrung. Jedes Mal, wenn mir jemand etwas gesagt hat, wie ich es zu tun habe, und ich habe eigentlich ganz tief im Herzen gewusst, so würde ich es eigentlich nicht machen, ist eigentlich nicht meins. Leute, genau dann hat es auch einfach nicht geklappt. Es hat nicht geklappt, es war nicht das. Es ist es einfach nicht geworden. Und wenn ich aber mich dagegen entschieden habe und obwohl die Masse dagegen war oder andere Ansichten hat, habe ich gesagt, nein, ich mache das auf meine Art. Leute, das wird am erfolgreichsten bei euch. Lasst euch von egal wem nicht einreden, wie ihr euer Business zu führen habt. Und hier werden, glaube ich, jetzt alle einen gesunden Verstand haben und wissen, wann man vielleicht Hilfe braucht oder vielleicht auch so im finanziellen Thema Steuern oder auch so ein Business-Coaching mal machen. Einfach mal so den Horizont erweitern und schauen oder von jemandem zeigen lassen, was möglich wäre, weil man halt selber noch so keine Erfahrung hat in der Selbstständigkeit. Aber dieses strikte Vorschreiben, also beachtet einfach darauf, dass ihr euer Baby, dass ihr es groß macht und dass es nicht von anderen durchgehend gefüttert wird. Achtet darauf, dass ihr eure Energie da reinsteckt, eure Ideen. Und je mehr ihr euch mit dem Universum, mit dem Leben verbindet, durch Meditation, schöne Routinen, Thema Dankbarkeit, das wird auch später ein wichtiger Punkt zum Abschluss. Wenn ihr euch selber in eure größte Kraft reinkommt innerlich, dann wird das Baby wachsen. Es gehört dazu, dass man Stillstand da ist oder dass es auch mal eine Ruhephase gibt. Das gehört dazu. Diese über Nacht erfolgreichen Geschichten, ich weiß nicht wie, verzeiht mir so, ne, das Beispiel, aber guckt euch die Leute an, die so über Nacht, so genauso schnell kann es halt auch wieder kaputt gehen. Und ich habe schon immer auch zu meinem Mann damals gesagt, ich möchte nicht so von heute auf morgen überfahren werden mit so zu viel Erfolg oder so. Ich möchte gesund wachsen. Ich kaufe mir, also auch das zum Beispiel, kauft euch für euer Business oder für euer Profil auf Instagram, kauft euch keine Follower. Wachst gesund. Lasst echte Leute reinkommen, die vielleicht auch zum Beispiel dann eure Kunden sein können oder das mögen, was ihr macht. Also wachst gesund. Lasst das Ganze, lasst gesunden Wachstum zu. Und das Leben wird euch zur richtigen Zeit einen Wachstumsschub geben, womit ihr nicht rechnet und denkt, wow, wo kommt das denn jetzt her? Aber ihr kommt mit. Weil wenn ich mich an die Store-Manager-Position erinnere, ich war eigentlich zu jung und das hat mich überfahren, so viel Verantwortung, so viele Aufgaben, auch mental oder auch seelisch, glaube ich. Also ich glaube, das war alles gut, aber es war zu viel. Man kann damit nicht umgehen und so wächst man mit seinem Erfolg, so wächst man mit seinem Business und es ist einfach, ihr müsst keinem was beweisen und ich glaube auch, dass vor allem in den ersten 3 bis 5 Jahren, das ist so eine Kennenlernphase, wo du schaust, was geht und was geht nicht. Und wenn du jetzt irgendwie in deinem 7. oder 8. Selbstständigkeitsjahr bist und merkst, ey, ich komme noch immer nicht über die Runden, dann hätte ich echt, dann würde ich selber jetzt 2 Möglichkeiten ziehen. Entweder hole ich mir jemanden dazu, der mir einfach mal so von außen irgendwie hilft, mir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zeigt, was machbar ist, um das ganze Ding zu retten, der aber selber auch etwas vorweisen kann, das wäre für mich immer wichtig tatsächlich, der das selber lebt, egal in welchem Thema, ob Business oder Selbstliebe, was auch immer. Oder aber, das ist nicht für dich bestimmt. Wenn deine Selbstständigkeit nach ganz vielen Jahren noch immer nicht läuft und du hast alles versucht, du hattest die besten oder du hast dich coachen lassen, du hattest Inspiration, du warst auf Schulung, du hast das beste Produkt und du hast eine super Lage und aber es läuft vorne und hinten nicht, dann achte vielleicht als erstes, okay, das muss ich noch dazu sagen, wie ist dein Mindset? Bist du ein negativer Mensch? Siehst du nur noch, was dir fehlt? Oder fokussierst du dich so auf die Lösung? Siehst du nur noch das Problem in deiner Firma? Oder siehst du auch mal auf die Lösungen? Was kannst du machen? Und das ist so wichtig, dass wenn mal zum Beispiel ein Monat nicht so gut läuft, das ist bei allen so. Leute, das ist normal. Man hat immer den stärksten und schwächsten Monat im Jahr. Das gehört voll, also da wächst man rein. Keine Panik. Wenn ich, Entschuldigung, Dulli das geschafft habe, wird es jeder schaffen. Ich hatte auch damals zum Beispiel keine Rücklagen. Nur mal so nebenbei. 0,0 Rücklagen hatte ich. Und wisst ihr, das Mindset ist einfach so wichtig. Achtet wirklich darauf, dass ihr euch darauf fokussiert und es wird Möglichkeiten geben. Achtet wirklich darauf, wie könnt ihr in schwachen Monaten zum Beispiel, was könnt ihr machen? Vielleicht gibt es eine coole Aktion oder vielleicht nutzt ihr das einfach, um eine Ruhe Phase zu haben, so eine kleine Pause, wenn ihr Rücklagen habt. Achtet auch darauf, das war, gestern hat mich eine Frau gefragt, Lena, wenn ich selbstständig bin, wie lege ich Pausen ein? Und dazu möchte ich auch was sagen. Oh, die Folge wird echt intensiv und lang, aber das ist so wichtig, das liegt mir so am Herzen. Ich kann darüber wirklich 10 Jahre sprechen. Dann gibt es auch noch viel mehr zu sagen, aber zurück zu den Pausen. Es ist so, dass ich die ersten 2 Jahre keine einzige Pause gemacht habe. Mit der Begründung, dann verliere ich Kunden. Dann bin ich nicht up to date. Ich habe Angst, dass ich nicht genug mache, weil selbst und ständig heißt ja jeden Tag, jede Sekunde nur Sorgen haben und immer knechten und arbeiten. Das ist Quatsch, Leute. Das ist einfach Quatsch. Ich bin ehrlich zu euch, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich wirklich dieses Jahr, man nimmt so einen Status innerlich ein, dass man so denkt, ja, jetzt ab jetzt so, ich bin immer beschäftigt und so, weil heutzutage, wenn du sagst, du bist beschäftigt, ist es, das habe ich in irgendeinem Buch mal auch gelesen. Und ich fand, das stimmt wirklich, wenn wir heutzutage sagen, ja, oder mir schreiben auch voll oft Leute, die sagen, Lena, tut mir leid, dass ich dich anschreibe, ich weiß, du bist so beschäftigt, wo ich denke, das stimmt doch gar nicht. Ich habe so oft Tage, wo ich einfach nur rumhänge, aber ich nehme sie mir bewusst, weil ich sie will und brauche, aber ich bin nicht, also ich habe natürlich so genug zu tun, aber so, ich bin nicht so dauergestresst, das war ich früher, aber jetzt überhaupt nicht. Also ich habe da eine richtige Struktur reinbekommen. Also nur zur Erinnerung, keine Angst, ihr stört nicht und ihr nervt auch nicht. Aber es ist halt so, dass wenn man hört, ja, der und der ist so beschäftigt, dann denkt man, oh, läuft bei ihm total erfolgreich. Und wir glauben, dass das halt so, das ist ein Statussymbol, gestresst zu sein, beschäftigt zu sein. Und das ist aber alles andere als cool und gesund. Und die ersten 2 Jahre, wie gesagt, dachte ich so, ich kann es mir nicht erlauben, bis ich wieder fast am Ende meiner Kräfte ankam und im Dezember 2018 einen Monat Pause eingereicht habe, alle Termine abgesagt habe und beziehungsweise auf Januar verschoben habe, weil ich am Ende war, weil ich mir keine Pause gegönnt habe. Und auch die Leute, die halt ganz viel auf Instagram sind, also ich hatte ja damals auch kein Studio, und immer dieses auf Instagram so erreichbar sein, auch am Wochenende oder in der Nacht oder so. Und wenn ich manchmal, also ich erinnere mich dann an mich selber und denke, aber ich habe halt für mich entschieden, dass das nicht meine Wahrheit ist, wenn dann so Leute manchmal posten, ja, ich muss aber immer auf Instagram sein, weil ja, das ist halt mein Beruf, so das gehört dazu. Ja, klar, Instagram gehört auch bei mir volle Kanne dazu. Da kommen, ist einfach so, da kommen 99,99% meiner Kunden. Aber das heißt doch nicht, dass du jetzt da Tag und Nacht erreichbar sein musst, dein Leben lang. Das ist doch Quatsch, das ist doch einfach nicht wahr. Man will selber nicht ablegen, man will nicht loslassen einfach. Und letztes Jahr habe ich angefangen, das erste Mal offiziell Urlaub quasi zu sagen, dass ich dann und dann nicht erreichbar bin. Und ich dachte auch, oh Gott, wenn du zurückkommst, warten so bestimmt voll viele E-Mails und Nachrichten und dann sind die Frauen so ungeduldig, weil ich muss euch wirklich sagen, dass es ist wirklich so, dass je nachdem, wie du drauf bist, dass so auch mit dir umgegangen wird. Zum Beispiel, als ich früher so gereizt und gestresst war, genauso kamen ja auch meine Kunden rüber, bin ich ehrlich. Und jetzt, wo ich so entspannt und ruhig bin, habe ich das Gefühl, dass genauso auch die Kunden so mit mir sind. Also es passt irgendwie, man ist immer auf einer Wellenlänge dann. Und als ich zurückkam, kein Geheimnis, Instagram war total im Arsch. Also die Zahlen, wenn du nichts postest, mal eine Woche oder zwei für dein Business so, ist natürlich im Keller. Das holst du Monate wieder auf. Aber wisst ihr, was der Unterschied war? Nach 1-2 Wochen Pause erholst du dich. Was passiert, beziehungsweise eigentlich ist es sogar zu kurz, wenigstens regelmäßig machen. Nicht nur einmal im Jahr, sondern so jedes Quartal, so irgendwie 2 Wochen. Da arbeite ich einfach nicht, da bleibt das Arbeitshandy aus. Kann ich nur als Tipp so mitgeben, schafft euch ein Business-Handy an, damit ihr Business und Privat, dass ihr das auseinanderhalten könnt. Und lasst das Handy einfach aus. Schreibt in euren Status oder macht eine automatische E-Mail, dass ihr euch zurückmeldet, wenn ihr da seid und gut ist. Und in dieser Urlaubs- oder Erholungszeit habe ich für mich gemerkt, dass ich so schön runterkomme. Ich habe in dieser Zeit immer die besten Ideen gehabt und wenn ich zurückkam, hatte ich so viel neue Energie. Ich war so voller Kraft und gute Laune, dass das wiederum dein Business weiterbringt. Also du hast 2 Möglichkeiten. Du kannst entweder immer durcharbeiten, das ist aber für mich wirklich Quatsch, das ist komplett negativ und der Kopf redet dir das nur ein, das ist Ego. Du musst durcharbeiten, du musst hart arbeiten, du darfst dir keinen Tag Ruhe gönnen, das ist Quatsch. Aber kannst du machen. Aber du wirst so enden, dass du irgendwann einfach nicht mehr kannst und dein Business wird das spiegeln. Weil wenn du nur noch, ich sag mal einfach, leere Energie reinsteckst, wird auch genau das irgendwann zurückkommen. Oder du machst dir regelmäßig Pausen, du lernst das, es ist eine Gewohnheit oder eine Veränderung, die sich für dich total ungewohnt anfühlt. Und glaub nicht, dass der erste Urlaub so war, oh cool, fühlt sich voll cool an. Ich habe jeden Tag noch an die Arbeit gedacht, aber es ist ungewohnt und du lernst das. Irgendwann ist diese Gewohnheit für dich drin und du weißt, also das ist für dich dann normal. Und als ich habe halt gemerkt, dass wenn du Pausen machst, du kommst mit so einer Kraft zurück. Dein Business wächst dadurch. Nicht ohne Pausen durcharbeiten. Und diese Workaholics, die so Tag und Nacht nur auf Action sind, ganz ehrlich, wie lange geht das gut? Und das sind, aber ich muss aber für mich sagen, es sind nicht meine Vorbilder. Das bin ich nicht. Ich will mich nicht kaputt, weil ich persönlich glaube daran, das ist auch ein Glaubenssatz. Manche glauben, du musst dich kaputt und tot arbeiten, damit du zum Beispiel reich wirst oder Geld verdienen kannst. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du manchmal weniger arbeiten kannst, aber mit gezieltem Fokus, mit Klarheit und schöner Energie, und das macht dich genauso reich. Das glaube ich. Ich glaube nicht heutzutage, dass du Tag und Nacht knechten musst. Also ja, du musst am Anfang dich ein bisschen anstrengen, das ist einfach Fakt. Wenn du, also kommt drauf an, was für ein Produkt du hast, welche Branche. Aber bei Make-up-Artist musst du einfach ein paar Arbeiten präsentieren, sehr, sehr fleißig sein, immer so regelmäßig fleißig sein und dann wächst es von alleine. Aber ich werde mich nicht kaputt machen für meinen Erfolg. Wenn du merkst, dass du dich kaputt machen musst, damit du über die Runden kommst, dann ist es nicht für dich bestimmt. Oder dein Businessmodell ist vielleicht nicht ganz so gut, weil Make-up-Artist zum Beispiel, das ist ein Zeit-gegen-Geld-Business. Das heißt, ich schminke jemanden und er gibt mir Geld. Wenn ich niemanden schminke, wie viel Geld kriege ich? Gar nicht. Deswegen Zeit gegen Geld. Und ich habe halt für mich, bin ich ehrlich zu euch, letztes Jahr glaube ich war das, oder vor ein, zwei Jahren fing es an, dass ich so zu meinem Mann gesagt habe, ich liebe die Arbeit nach wie vor und sie bleibt immer in mir, in meinen Händen, aber nur mein Leben lang immer nur zu stehen und zu schminken, das kann ich mir nicht vorstellen. Also nur das zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn ich dann mal Urlaub habe oder irgendwann mal ein Kind in ein paar Jahren, dann werde ich ja rein theoretisch gar nichts verdienen. Und so fängt es an, dass du, und das kam aber nicht vor 3 Jahren, sondern es kam jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Und du wächst in deine Selbstständigkeit rein. Du bist, wenn du selbstständig wirst, meistens ein Angestellter im Kopf. Und dann ärgern wir uns, warum wir von außen nicht als Dienstleister oder als Selbstständige anerkannt werden, weil wir aber selber noch wie ein Angestellter ticken. Darauf gehe ich gleich zurück oder komme ich gleich zurück. Und wenn du aber gelernt hast, selbstständig zu sein, auch von deinem Mindset her, von deiner Energie, von deiner alltäglichen Routine, dann kommst du früher oder später, sorry, auch einfach auf den Geschmack, eine Unternehmerin zu sein. Nicht, weil du geldgeil bist, nicht, weil du jetzt die nächste Gucci-Tasche haben willst, sondern weil du merkst, dass du, das ist so für mich persönlich der automatische, das ist die automatische Entwicklung daraus einfach für mich. Das ergibt sich einfach dadurch, weil du lernst, also zumindest in meinem Fall kommt ja, wie gesagt, auf das Produkt an. Ich wollte einfach passiv Geld verdienen. Und ich mache da kein Geheimnis draus. Diese Seed-Challenge, die ich gemacht habe, die habe ich nicht gemacht, um reich zu werden. Um ehrlich zu sein, ich bekomme, die kostet ja, glaube ich, 18, 19 Euro. Und ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, wisst ihr, wie viel Geld ich bekomme? 12 Euro. Pro verkaufte Seed-Challenge 12 Euro. Also es ging mir hier wirklich nicht darum, reich zu werden. Aber ich wollte, also in erster Linie war diese Seed-Challenge ja sowieso in einer Nacht geboren. Das war eine absolute spontane Idee und da habe ich auch mit der Akasha-Chronik zusammengearbeitet, um einfach so 3 Wochen ein geiles Programm. Aber nebenbei, wisst ihr, was mir aufgefallen war? Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich passiv Geld verdient habe. Und wenn es nur 12 Euro sind. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich über diese süßen, schönen 12 Euro gefreut habe. Ich habe mich so gefreut darüber, weil ich habe mir über viele Monate in mein Dankbarkeitsbuch geschrieben, ich bin dankbar für das passive Geld, was zu mir fließt. Ohne, dass ich halt mich immer von 3 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags kaputt schminken muss und nur stehen ohne Pause. Es ist wirklich körperlich auch nicht ohne der Job, aber ich habe mich so gefreut, auch wenn es nur 12 Euro waren, ich habe mich so gefreut und es erfüllt sich und du wächst da rein und irgendwann bin ich mir sicher, werden noch andere Kurse bei mir sein oder es wird in eine ganze, also es wird sich, es wächst wie ein Baum. Du pflanzt ihn ein und zuerst musst du verwurzelt sein, in gesunder Erde. Lass kein Unkraut an dich ran, lass keine Giftköder an dich ran, lass dich achte auf dein Umfeld, wo du dich quasi einpflanzt. Und dann wächst du und mit der Zeit kommen diese ganzen Äste und die Blätter. Und wie auch die Blätter irgendwann abfallen, so wird auch vielleicht dein altes Businessmodell nicht mehr zu dir passen. Und du musst es einfach gucken, was ist aktuell, so wonach ist mir? Guck immer, was quasi, also ich würde mich außen schon ein bisschen umschauen, wo ist deine Nachfrage oder Anfrage, aber schau in dich hinein. Was bietet dein Herz dir? Welche Ideen fließen durch dich? Welche Vision, wenn du Augen abends zumachst? Was wünschst du dir? Und so ein wichtiger Satz. Es hat doch wohl einen Grund, warum genau du diese Vision hast und ein anderer nicht. Wieso hast du wohl diese Vision? Warum träumst du davon die ganze Zeit? Warum wohl? Weil es für dich vielleicht bestimmt ist? Weil es der Ruf deiner Seele ist? Und es ist eigentlich so hochspirituell für mich, die Berufung zu erfahren. Und wenn ich weiß auch, dass voll viele mal geschrieben haben, ja, aber ich weiß noch nicht, was meine Berufung ist. Ist doch nicht schlimm. Damals vor vielen Jahren hättest du mich das gefragt, wüsste ich es auch nicht. Und es hat auch nichts mit Alter zu tun. Ich hatte zum Beispiel mal ein Gespräch, ich weiß nicht, ob die Dame hier zuhört, die ist so eine schöne Frau, innen und außen. Sie war, ich sag jetzt mal so ein bisschen älter jetzt, so als 20. Und sie sagte auch so, sie möchte sich selbstständig machen, aber sie ist eigentlich nicht mehr so jung und hat diesen Zeitdruck. Ganz ehrlich, Leute, ich würde mich sogar mit 60 heute selbstständig machen. Wenn mir danach ist, wenn ich glaube, dass das für mich jetzt genau mit 60 geil ist, dann mach das. Das ist nicht zu spät. Das heißt einfach, vielleicht wolltest du genau diese Jobs. Sie waren genau in dieser Kombination und in dieser Dauer, in dieser Zeit, sie waren genau notwendig oder wichtig und schön für dich, dich genau jetzt darauf vorzubereiten, egal wie alt du bist. Das ist eine, Leute, das ist eine Zahl, von der wir hier sprechen. Das sagt doch nichts über dich innerlich aus. Das ist nur eine Zahl. Und deswegen dieses Altersthema, das ist für mich so, das schiebe ich sofort weg, weil es wäre mir wirklich egal. Und wenn ich mit 60 denke, ich will jetzt irgendwie eine Surflehrerin werden, dann werde ich es einfach so, egal wie alt man ist, okay? Und, oh, boah, das Thema, ich merke, diese Folge, glaube ich, könnte 10 Stunden lang werden. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich glaube, ich muss auch so ganz langsam so zum Ende kommen. Worauf ich aber noch unbedingt eingehen möchte, ist kurz das Thema Geld. Weil ich möchte kurz zu mir sagen, ich hatte keine Rücklagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, wirklich keine. Ich habe aber durch meine Arbeiten, also durch meine Jobs damals, Schminke geschenkt bekommen. Vor allem von der letzten Firma. Und so hatte ich schon wichtige Produkte, so Basics hier. Aber ich bin ehrlich zu euch, Make-up-Artist, ganz, ganz ohne Schminke, ist es in Anführungsstrichen, kannst du nicht sofort halt so von heute auf morgen erwarten, dass du jetzt bekannt wirst. Bei Make-up ist es so, egal wie teuer, gut, schlecht deine Produkte sind, arbeite damit so viel du kannst. Schmink so viel du kannst damit. Zeig deine Arbeiten. Wer gerade als Make-up-Artist sich bei Instagram versteckt hinter privaten Profilen, wundert euch nicht, warum ihr nicht erfolgreich werdet, weil die Welt euch gar nicht sieht. Punkt. Du wirst nicht gebucht, weil du schlecht bist, sondern weil die Welt dich nicht kennt. Ganz einfach. Je mehr du dich zeigst, dich selber, auch ungeschminkt, wirklich, geh nah an die Menschen ran. Also ich zumindest mag diese Fassaden, so dieses perfekte Bild nicht. Wirklich, zeig dich, zeig deine Arbeit, damit die Leute das sehen und sagen, ey, ich will auch. So einfach funktioniert, ich finde Make-up eigentlich, für mich könnte es wirklich jeder schaffen. Jeder, der eine Palette hat, eine Foundation zu Hause, ein Puder und ein Lipgloss. Du kannst es damit schaffen, kreier damit und du wächst ja mit der Zeit. Von der einen Kundin kaufst du dir dann dein nächstes Puder. So habe ich das gemacht. Ich hatte nicht von heute auf morgen so ein Geldregen. Ich habe wirklich reinvestiert. Und es gibt Jobs da oder Businessmodelle oder auch so eine Selbstständigkeit. Da verdienst du halt die ganze Zeit, weil du, weißt du nicht, vielleicht irgendwas machst, was dich nichts kostet. Bei Make-up ist es aber so, je mehr du schminkst, desto mehr geht dir auch deine Schminke wieder leer. Und desto mehr musst du nachkaufen. Das heißt, du hast jeden Monat, aber ist jetzt nicht so viel. Ganz am Anfang ist es auch voll über... Auch jetzt ist es eigentlich nicht viel. Das ist so voll okay. Außer du bist so der Typ, der jedem Hype hinterher springen muss und jedes Make-up-Produkt haben muss. Und ich erlebe das wirklich nicht selten, dass Frauen zu mir kommen und 4-mal mehr Schminke haben als ich, aber sich nicht trauen, Make-up-Artist zu sein. Und bitte steckt euer Geld nicht ununterbrochen in irgendwelche Paletten, weil sie gerade modern sind oder weil man hofft, dass eine Huda Beauty einen repostet oder so ein Quatsch. Wachst gesund und achtet darauf, dass ihr nicht nur auf körperlicher Ebene, also quasi nur mit Schminke so rein außen euch aufbaut, sondern baut euch innen auf, baut euer Mindset auf, baut euren Geist auf, macht euch mental gesund, stabil und positiv. Das ist eine Arbeit, die für mich zur Selbstständigkeit dazugehört. Wenn man jetzt nur, ich habe zum Beispiel, meine Mom hat sich ja jetzt selbstständig gemacht und vor ein paar Tagen saßen wir im Wohnzimmer und dann habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du, so er ist halt so noch ein bisschen, so typisch Mann, finde ich so ein bisschen, er kennt dieses Thema, ich glaube, der steht auch voll hinter. Aber er ist zum Beispiel jetzt nicht der Typ, der jeden Abend so seine Vision aufschreibt oder ein Dankbarkeitsbuch, was auch voll, das ist voll okay, ich will das jetzt nicht bewerten. Aber ich habe zu ihm gesagt, weil es mich so erinnert hat, als ich damals halt mehr, ich dachte, ich muss jetzt nur schminken und dann werde ich erfolgreich. Wisst ihr wann, also es war okay, aber wisst ihr wann ich, muss ich ehrlich so sagen, für meinen Geschmack wirklich erfolgreich wurde, als ich die geistige und körperliche Ebene, geistige, körperliche und seelische Ebene dazugenommen habe. Nicht nur kaputt ackern und mit Kunden sprechen und schminken oder Business aufbauen oder dein Produkt verkaufen. Was machst du mental für dich? Wie arbeitest du mental damit? Mit der Seele, mit deinem Geist? Weil alle, also ich finde, wenn man alle drei kombiniert und dazu gehört einfach für mich meine Dankbarkeitsroutine. Und ich weiß, dass so ganz viele, wahrscheinlich auch gerade so ältere Generationen, denken, was macht sie da für einen Quatsch? Genau das hat mein Business verändert. Seit 4 Jahren schreibe ich ein Dankbarkeitsbuch. Und alles, was jemals im Dankbarkeitsbuch stand, hat sich danach in der Realität erfüllt. Und ich weiß es genau, dass wenn ich das nicht aufschreiben würde, wenn ich negativ da durchgehen würde, ich glaube, ich wäre heute nicht mal mehr selbstständig. Aber ich habe mein Kopf trainiert. Ich habe meinen Verstand ganze Zeit trainiert, auch in Fülle zu denken. Wenn du Make-up-Artist werden möchtest und du denkst die ganze Zeit, ja, aber es gibt schon so viele in meinem Blog, das höre ich auch sehr oft, aber es gibt schon so viele. Ja und? Glaubst du nicht, dass es da noch Menschen gibt, die genau das gerade wollen? Und das einmal nur nochmal, ich gehe nochmal kurz drauf ein. Wenn du Make-up-Artist wirst, kannst du nicht wie ich schminken. Schaffst du nicht. Ich schaffe aber auch nicht, so zu schminken, wie du es machst, weil das ein künstlerischer Beruf ist und jeder hat seine eigene Unterschrift, jeder, egal wie doll du das sogar nachschminken musst, manchmal so bei, zum Beispiel in der Academy, so müssen sie das ja so 1:1 nachschminken, aber es bleibt immer der Stil von denen drin und das ist gut so und der soll auch da drinnen bleiben. Es geht nicht darum, meinen Stil 1:1 zu übernehmen. Es geht um die Technik. Die sollen sie verstehen. Aber wie, in welchen Schattierungen du es hell oder dunkler magst, bitte, das ist dein Stil, dein Geschmack. Und das Geile ist, wenn du deinen Geschmack aufbaust, selber so ein bisschen entwickelst, deinen Stil, dann wirst du genau Leute ansprechen, die genau das geil finden und darauf gewartet haben. Weil sie sagen werden, Lena ist mir zum Beispiel zu bunt, die ist mir zu schwarz, das ist mir zu natürlich und du machst es für meinen Geschmack genau perfekt. Und das ist Positionierung und Vision. Das sind so wichtige Themen und Mindset, Leute, ist alles in der Selbstständigkeit, alles. Wenn du lernst mit deinem Verstand, ich sag mal, gut zu denken und du darfst auch mal einen Umweg nehmen, du darfst auch mal auf die Fresse fliegen, Leute. Ich hatte auch so Aktionen, wo ich dachte, okay, hätte ich echt sparen können, aber ich bin schlauer geworden. Ich habe ehrlich gesagt in den 3 Jahren, glaube ich, keinen Tag gehabt, wo ich so dachte, okay, das wird jetzt nichts. Ich glaube, ich hatte es nicht. Es war finanziell hin und wieder, muss ich euch ehrlich sagen, sehr, sehr, sehr eng, aber irgendwie hatte ich konnte nicht aufgeben, weil ich so dachte, nein, ich weiß, da draußen gibt es genug Menschen. Tief in mir wusste ich es, ich wusste nur nicht wie. Und ihr kennt diesen Spruch schon von mir. Auch wenn du nicht weißt, wie du erfolgreich wirst oder wie das später aussieht, geh trotzdem los und mach es. Weil das Leben wird mit dir zusammenarbeiten. Und du musst nicht jetzt wissen, ja, was mache ich denn dann in 4 Monaten? Was mache ich denn dann in 6 Monaten? Leute, das wirst du entscheiden, wenn du in 4 Monaten weitergekommen bist. Dann entscheidest du das. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch keinen Businessplan, ich lasse es mal neutral stehen, aber für mich war wichtig, im Hier und Jetzt zu gucken, was kann ich heute machen. Ich könnte jetzt auch heute in dieser Zeit Anfang Juli zu Hause sitzen und mir Sorgen machen, ja, was mache ich denn, wenn ich in 5 Jahren ein Kind kriege? Was mache ich denn dann? Und dann könnte ich einfach unnötig jetzt so 2 Stunden Zeit und Nerven verlieren. Ich könnte jetzt aber auch einfach jetzt mein Business weitermachen oder mich positiv in meinen Alltag stürzen. Und dann, wenn es soweit ist, oder ich weiß, okay, ich möchte mal schwanger werden und dann werde ich überlegen, was ich mache. Welche Option bietet mir jetzt das Leben? Aber ich habe mich so frei gemacht von diesen strikten Zukunftsplänen, von diesen dann und dann das, dann und dann das. Also ich arbeite mehr mit dem Leben zusammen, weil wie die Selbstständigkeit am Ende sich entwickelt hat, es kam nur dazu, weil ich losgelassen habe. Anstatt festhalten an deinem perfekten Plan, lass los, mach nur den ersten Schritt, den dir das Leben jetzt bietet. Welche Chance hast du heute? Kannst du vielleicht heute was schminken? Kannst du ein Foto posten? Dann mach es. Wenn du nicht bereit bist, den ersten Schritt zu machen, dann wunder dich nicht, reg dich nicht auf und sei nicht traurig, warum die anderen Sachen nicht zu sehen sind. Weil du nicht mal das erste machst. Und so fängt es einfach an als Make-up-Artist, Schmink. Wenn du wirklich, also ich kann es euch wirklich nur sagen, ich jedes Jahr buche ich mindestens eine Make-up-Schulung. Gar nicht mal, weil ich den Stil so nachkopieren will, sondern einfach, um meinen Kopf frei zu kriegen, um Inspiration zu kriegen und auch Mindset. Ich habe dieses Jahr, ich glaube, 9 Schulungen, könnt ihr euch das vorstellen, 9, was für ein Unterschied auch, aber durch Corona war halt bei Make-up nicht so viel. Ich habe aber, ich glaube, bei Mindset, glaube ich, 9 Kurse, also jetzt mit allen Gesprächen und so, ich habe so viel investiert in mich, in meine Bildung, in mein Talent. Und das ist wichtig. Geht zu Leuten, habt mit Leuten Kontakt, die euch aufbauen, positives Gefühl geben. Und zum Schluss, letzter Punkt, Thema Geld nochmal. Was auch war, ist, als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste ich nicht genau, wie meine Preise aussehen sollen. Ich wollte am liebsten halt so, also nicht so, ihr versteht, was ich meine, ich wollte halt jetzt nicht so billig rüberkommen, aber dadurch, dass ich keine Ausbildung hatte, dachte ich so, ja, was kannst du denn schon? Du bist ja so nichts wert. Und genau so, muss ich euch sagen, waren auch die Kunden zu mir. Ich habe Kunden angezogen, es gab nur Preisdiskussionen, wirklich. Ich erinnere mich, wie sie auch gesagt haben, ja, wenn ich eine zweite Freundin mitbringe, so machst du es uns dann günstiger. Und jetzt heute neutral, einfach nur neutral betrachtet, klar, es gibt diese Angebote, aber ich bin auch ehrlich zu euch, wenn ich 3 Leute schminke anstatt eine, habe ich doch 3-mal so viel zu tun. So, deswegen kann ich es heute nicht günstiger machen. Und wisst ihr, die Preise haben ganz viel mit deiner Selbstliebe und mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn du mit der Zeit lernst, was deine Stärken sind, wer du bist, was deine Kunden bekommen in der Selbstständigkeit und nicht abgehoben, nicht vom Ego, das ist ein großer Unterschied. Jetzt nicht so, ja, ich zähle mich jetzt einfach so zu den Millionären, kannst du so. Es hat auch irgendwo seine Vorteile, aber ich habe irgendwann meinen Selbstwert erkannt. Ich wusste, für den und den Preis möchte ich nicht schminken. Nicht, weil ich abgehoben sein möchte, sondern weil diese Energie, die ich gebe, das rentiert sich nicht. Es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein Kreislauf, Yin-Yang, oben, unten, hell, dunkel. Und wenn ich schminke, möchte ich als Gegenzug ein, was mich am meisten freut, ist dieses ehrliche Dankeschön, diese Freude, aber einfach auch das Geld. Und ich konnte früher nicht mal Trinkgeld annehmen, weil ich ein so großes Problem mit dem Thema Geld hatte. Und das hat sich gespiegelt in den Kunden. Und dann die Kunden, die zu mir kamen. Es gab, wie gesagt, diese Diskussion, alles Mögliche. Du ziehst die Kunden an, je nachdem, welche Preise du machst. Und ich bin ehrlich zu euch, ich bin nicht günstig. Auch meine Make-up and Mindset Academy ist in dem Tausenderbereich. Aber nicht, weil ich abgehoben sein möchte und sag so, ja, ich bin jetzt super rich und ich zähle mich überhaupt nicht aus dieser Absicht, überhaupt nicht. Sondern weil ich es zuerst, das möchte ich euch auch sagen, ich habe früher sehr viel umsonst geschminkt, sehr viel für 10 Euro geschminkt, sehr viel für 20 Euro geschminkt. Und es war nicht selten so, dass Kunden dann so noch mehr wollten für den Preis, noch mehr. Und wenn ich, sorry, es ist einfach so meine Erfahrung gewesen. Oh, mein Kater ist wach, Entschuldigung, falls es kurz laut wurde. Und wenn ich aber heute zum Beispiel so eine bestimmte Preisklasse für mich dafür einfach entschieden habe, muss ich euch ehrlich sagen, dass die Kunden, die da auf mich zukommen, so respektvoll mit mir umgehen und sie erkennen meinen Wert und ich erkenne sie auch an. Also, Sekunde, ich muss mal ganz kurz... Tiger! Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du jetzt aufstehst, aber das heißt, ich muss zum Ende kommen. Also das Thema Preise würde ich am Anfang nicht übertreiben und so überheblich werden, sondern wirklich mit der Zeit reinwachsen. Und wenn du weißt, was du gut kannst, was deine Stärken sind, lass dich halt auch nicht unterm Wert verkaufen, also verkauf dich niemals unter deinem Wert. Natürlich, wisst ihr, ich hatte früher vor allem... Ich hatte Mitleid, kann ich euch ehrlich sagen. Ich habe voll oft Dinge verschenkt oder sehr günstig gemacht oder habe gesagt, ja, okay, für dich mache ich das günstiger, weil ich Mitleid hatte. Und in diesem Wort steckt das Wort Leid. Ich leide mit ihnen, weil sie so wenig Geld haben für mich. Und das ist etwas, wovon ich mich frei mache. Weil Geld ist etwas, was auf unserem Planeten genug vorhanden ist. Genug. Geld macht auch keinen Krieg. Geld macht keinen Streit. Es ist der Mensch, der das macht. Geld ist nur ein Stück Papier. Aber die Aufteilung ist vielleicht jetzt, wenn man so an die dritte Welt, also so jetzt Afrika denkt, es ist die Aufteilung, die das vielleicht unfair macht. Aber in meinem Verstand habe ich gelernt, in Fülle zu leben, nicht in Mangel. Und wenn jemand nicht genug Geld hat, dann werde ich ihm nicht beibringen können, mehr Geld zu bekommen, indem ich ihm meine Preise noch günstiger anbiete. Versteht ihr, was ich meine? Weil zum Beispiel bei meinem Mann war das so, er hat die Ausbildung gemacht und er hatte natürlich halt damals super wenig Geld als so erwachsener Mann. Und es hat ihn genervt und es hat ihn angetrieben, eher mehr zu machen, weiterzugehen. Und wenn du aber immer das Gefühl hast, ja, die kommen schon irgendwie auf mein Niveau runter, wisst ihr, was ich meine? Ich selber komme, glaube ich, ich hatte bis letztes Jahr, sagen wir mal so roundabout 8 Jahre, immer zu wenig Geld. Ihr kennt das vielleicht noch mit meinen Briefen. Ich habe auch ganz viele Jahre meine Briefe nicht geöffnet. Ich war wirklich leicht, also nicht leicht, ich war auch gut verschuldet. Und Leute, ihr schafft das, da rauszukommen. Aber du musst nicht in Mitleid, also ich glaube, dieses so, ja, aber ich habe halt so einen Job und das ist eben doof, ich kann da nichts für. Also wenn man so eine Einstellung hat, dann hat man auch keinen Bedarf oder dann möchte man das, glaube ich, auch gar nicht ändern. Beziehungsweise das Ego ist da einfach viel zu groß noch. Geh ins Vertrauen und stell dir vor, dass es genug Geld da draußen gibt und es ist nur eine Energie. Geld ist genauso Energie. Und als ich letztes Jahr mein Money-Mindset verändert habe, also wirklich auch das wieder nur Mindset, als ich daran gearbeitet habe, zack, hat sich alles verändert. Auch die Kunden in den letzten 3 Jahren haben sich sehr verändert. Ich habe weniger Kunden, was ich mir auch gewünscht habe, aber dafür absolute Augenhöhe. Ich stelle mich nicht über sie, sie auch nicht über mich. Das ist so eine harmonische, friedliche, schöne Arbeit und ein absoluter Austausch. Richtig liebevoll und ehrlich. Ich gebe, sie nehmen oder sie geben und ich nehme. Das ist für mich halt wichtig, dass der Kreislauf da wirklich harmonisch geschlossen ist und es spiegelt immer, die Kunden spiegeln immer einen selber. Und damals, wenn die diskutiert haben oder nicht wussten, was sie wollen, weil ich so war, weil ich selber nicht wusste, was ich schminken soll oder wie viel Geld ich nehme. Und das ist, denkt an dieses Wort Mitleid, ne? Wenn ihr eure Preise runtergeht oder aus Mitleid zu jemandem denkt oder selber in Selbstmitleid versinkt, dann habt ihr die Energie von Leid. Wollt ihr das? Natürlich ist es nicht schön, wenig Geld zu haben, aber es gibt heutzutage, Leute, 2020, genug Möglichkeiten. Es muss ja nicht von heute auf morgen passieren. Aber ihr schafft es, Geld, das ist eine Energie, geht in Fülle. Von innen nach außen nicht erwarten, dass Geld von außen kommt, weil dieses, wenn ich reich bin, dann bin ich auch glücklich. Nein, bist du nicht. So, Geld wird das nicht ändern. Wenn du dich innerlich schlecht fühlst, weil dir außen was nicht passt, dann veränder innerlich was, damit sich das Äußere verändert. Geht innerlich in Fülle über. Denkt daran, dass es genug Kunden geben wird. Denkt ihr an die Lösungen oder denkt ihr eher nur an die Probleme? Seht ihr die schönen Möglichkeiten, die euch das Universum heute bietet? Achtet ihr auf die Zeichen, wie gesund oder ihr krank seid? Oder haltet ihr an etwas fest, seid verbissen und wollt nicht loslassen? Dann, also, arbeitet mit euch, geht in euch und denkt wirklich an euer Mindset. Das ist absoluter Wendepunkt in meinem Leben gewesen und ich bin, wie gesagt, ich glaube fest daran, dass das eine Vorbestimmung ist, ein bisschen, so eine Selbstständigkeit. Und wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst und das so woanders siehst und denkst, boah, ich würde das so gerne, dann folg dem. Guck, was du zuerst machen kannst, dann mach das Nächste und dann das Nächste. Und das ist, da wird so eine parallele Straße vom Leben aufgebaut, weil manchmal machst du was und dann bekommst du auf einmal eine Belohnung. Dann kommt auf einmal, bei mir kam ja zum Beispiel das Fernsehen auf mich zu oder dies oder das. Und dann kommen so Sachen, wo ich so gesagt habe, das war gar nicht von mir, ich konnte dafür nicht. Das war, andere würden sagen Glück. Aber ich weiß, ich habe es mit meinem Mindset angezogen. Und deswegen seid unbedingt dankbar heute für das, was ihr habt. Das ist jetzt mein Schlusswort. Bitte, das Wichtigste ist Dankbarkeit. Wenn wir nicht dankbar sind für die Erfahrungen, die wir bis hierher gesammelt haben, sondern uns darüber ärgern und nur sehen, wie doof alles ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es erstmal so bleibt. Wenn du Lust auf eine Veränderung hast, sei dafür, was du hast, dankbar und guck nicht darauf die ganze Zeit, was dir fehlt. Guck darauf, was du schon erschaffen hast. Sei dankbar für die kleinen Erfolge, für das, was du bis hierher geschafft hast. Und Leute, ich muss euch ehrlich sagen, in meiner Make-up and Mindset Academy, ich gehe das Thema Mindset ja so intensiv mit dem durch Thema Money Mindset, Kunden, Web, also so, wir gehen alles durch, alles, was ich selber erlebt habe oder auch gelernt habe, möchte ich den Frauen ja weitergeben und ich mache daraus kein Geheimnis. Sie müssen auch alle Dankbarkeitsübungen schreiben, wenn sie kommen. Nicht immer, obwohl doch, gucke ich mal. Ich mache es immer spontan, je nachdem, welche Person vor mir sitzt bei diesem Make-up-Kurs, wo sie Make-up-Artist werden. Da lernen sie echt meine Übung. Da setze ich mich mit denen hin, wir machen super chillige Musik an, sie bekommen ein wundervolles kleines Büchlein, was nur denen gehört, und dann wird erstmal aufgeschrieben, wofür man dankbar ist. Dann wird die Vision aufgeschrieben, dann erst fangen sie an, richtig zu sehen, wohin sie eigentlich wollen. Und das ist so, so wichtig, das kann ich euch nur mitgeben. Achtet darauf, dass ihr auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene was für euer Business tut. Diese Kombi ist mit Abstand die erfolgreichste. Ich schwöre darauf sogar. Ich weiß, wenn ich ganz alt sein werde, ich weiß es, dass ich irgendwann vielleicht auch nur für mich, ich werde ein Buch schreiben und ich werde zum Thema Erfolg, Karriere und Business, weil ich liebe das Thema eigentlich sehr, auch wenn ich nur Make-up-Artist bin oder so mich Mindset viel beschäftige oder auch Mindset zu Coachings gebe. Ich glaube, dass ich sehr gerne noch mehr im Thema Business arbeiten würde. Und ich weiß, dass das meine Formel, das ist mein Motto. Arbeite für dein Business auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene und du wirst so viel mehr Erfolg haben, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dass diese super, super lange Podcast-Folge euch trotzdem gefallen hat, dass sie euch gepusht hat, dass ihr jetzt versteht, dass wenn ihr diesen Traum habt, diese Vision, dass sie nicht umsonst da ist. Folgt ihr und das Leben wird euch führen. Lasst euch darauf ein. Lasst los von Dingen, die euch krank machen und traut euch. Wenn ihr Fragen dazu habt, ich freue mich super. Ich würde mich wirklich bei dieser Folge besonders freuen, wenn ihr mir vielleicht unter dem Post bei Instagram so halt Feedback dazu gibt. Wie seht ihr das? Wer steckt gerade in einem Job? Wer hat sich selbstständig gemacht? Wie traut ihr euch vielleicht? Was hat euch hier in dieser Folge vor allem am meisten gefallen? Welcher Satz ist bei euch hängen geblieben, der euch vielleicht das nächste Mal erinnert, dass es nicht so schlecht sein muss, sondern dass das Leben auch für euch, ihr habt es nicht verdient, kaputt zu gehen. Das ist nicht, da habt ihr nicht verdient, falls ihr das glaubt. Und ihr seid auch nicht dafür vorbestimmt, dass ihr jetzt immer leiden müsst und krank seid. Nein, auch das nicht. Jeder hier hat das Recht, gesund, glücklich und erfolgreich zu sein. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen und freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche euch von Herzen ganz viel Erfolg, jeder Einzelnen. Es gibt genug für alle da draußen und fühlt euch ganz doll gedrückt und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.